Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Paul Spischalski-Gosch. Paul ist einerseits gelernter Erzieher und auch psychologischer Psychotherapeut im Verfahren Verhaltenstherapie und arbeitet viel schematherapeutisch. Paul schreibt außerdem auf seinem Blog, Gedanken aus dem Blog, über verschiedene Dimensionen gesellschaftlicher Einflüsse, politische Einflüsse zu psychischer Gesundheit. Wir sprechen zum Beispiel darüber, welche Rolle seine eigenen Erfahrungen von Migration und Aufwachsen in Armut auf seine Arbeit haben, auch darüber, was es heißt, kultur- und systemsensibel zu arbeiten. Wir beleuchten, welche Rolle Armutserfahrungen in der Therapie spielen und verschiedene Machtdimensionen im therapeutischen Prozess. Im Vorfeld möchte ich gerne die Habitus-Theorie von Bourdieu kurz anschneiden. Ich packe euch auch noch mal was in die Shownotes, wo es erklärt wird. Aber wir sprechen über den Habitus und sprechen eben auch das Konzept von Bourdieu kurz an. Und ich oute mich da auch sozusagen in der Folge als, habe ich ja schon öfter angesprochen, als Nicht-AkademikerInnen-Kind. Und für mich war das oft auch sehr angstbesetzt, mich mit solchen Theorien und Konzepten auseinanderzusetzen. Da sprechen wir in der Folge noch drüber, aber deswegen ist es mir wichtig, das eben jetzt hier auch nochmal zu erklären und gegebenenfalls einfach ein bisschen barriereärmer inhaltlich mit reinzubringen. Also die Grundidee von Pierre Bourdieu war, beziehungsweise was er machen wollte, er wollte erklären, wie sozusagen Gesellschaft in den Menschen hineinkommt, also wie die Gesellschaft den Menschen prägt und warum sich deswegen soziale Unterschiede oft stabil über die Zeit und über Generationen halten. Also erstmal gibt es natürlich einerseits das Kapital, was tatsächlich in der Familie existiert und weitergegeben wird, aber eben auch andere Aspekte. Dazu sagt er, dass Menschen eben einen Habitus entwickeln, also ein System sozusagen aus verinnerlichten Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern. Das entsteht durch Sozialisation und prägt später unser Verhalten, meist unbewusst und automatisch. Dieser Habitus umfasst dabei Einstellungen, also was halte ich für richtig, Wahrnehmungen, worauf achte ich, was fällt mir auf, auch Sachen, die wir als persönlichen Geschmack einstufen würden vielleicht, also was finde ich schön, was finde ich passend, was ist ästhetisch und auch Verhalten, wie trete ich auf. Also das, was wir vielleicht eher auch unter einem Persönlichkeitstyp oder Stil verbuchen würden, kann und ist ganz oft eben dann doch auch ein Habitus, also eine tief verankerte innere Struktur, die unser Handeln und Fühlen prägt. Es ist strukturiert, also durch Umwelt und Erfahrungen geformt, aber eben auch strukturierend. Also es erzeugt selbst wieder Verhalten und soziale Realität. Und das erklärt dann, warum sich eben zum Beispiel soziale Ungleichheit aufrecht erhält. Dazu komme ich gleich noch. Der Habitus bildet sich also durch Sozialisation, also in der Familie, in Frühprägungen, aber auch durch das Bildungssystem, durch die soziale Klasse, das Milieu und durch kulturelle Erfahrungen. Und diese Einflüsse werden verinnerlicht und zu dauerhaften Mustern. Das ist aber ein Prozess, der unbewusst abläuft. Genau, man kann auch was bezeichnen als so eine Art ein praktisches Gespür, implizites Wissen für die Welt. Also zum Beispiel, was man wie tut, wie man spricht, was angemessen ist. Genau. Ein Beispiel ist, ein Kind aus einem akademischen Haushalt kennt zum Beispiel Bücher, wächst auf in einer Art der Diskussionskultur mit kulturellen Angeboten und entwickelt eine Sicherheit im Umgang mit Bildung, zum Beispiel regelmäßig eine Tageszeitung zu lesen oder zu wissen, wie man sich im Theater anzieht oder sowas. Diese Person fühlt sich dann zum Beispiel in Kontexten wie der Universität eher zugehörig. Ein Kind ohne diese Erfahrung, zum Beispiel ein Kind, was in einer Arbeiterfamilie aufwächst, empfindet diese Umgebung als fremd, als unsicher, empfindet sich selber vielleicht in dieser Umgebung als fremd. Und das ist eben nicht ein Unterschied nur von Wissen, sondern auch von Habitus. Wie sicher, selbstsicher bewege ich mich in einem Umfeld? Das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass dieses Kind, was sich an der Universität oder die Jugendliche, wenn man sich an der Universität fremd fühlt, weniger Angebote in Anspruch nimmt, weniger oder mehr Aufwand dafür aufbringen muss, sich zurechtzufinden. Also ist alles sozusagen auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. So, genau. Und dann gibt es eben die Verbindung zu sozialer Ungleichheit. Das ist ein zentraler Punkt bei Bourdieu, nämlich dass der Habitus dazu beiträgt, dass sich soziale Unterschiede reproduzieren. Warum? Also Menschen handeln entsprechend ihres Habitus. Dadurch bleiben sie oft in ähnlichen sozialen Positionen und gesellschaftliche Strukturen werden so wie mitproduziert. Die Ungleichheit wirkt dadurch ganz natürlich und selbstverständlich und man hinterfragt zum Beispiel auch nicht mehr sowas wie soziale Klasse. Psychologische Einordnung ist natürlich auch wichtig. Also für die Psychologie ist der Habitus recht anschlussfähig, weil er zum Beispiel mit Schemata sich ähnelt. Also was für Schemata verinnerliche ich. Da geht es um implizites Wissen, da geht es um verinnerlichte Normen. Es geht um Bindungs- und Beziehungserfahrungen. Und genau, all diese Sachen besprechen wir heute auch nochmal in der Podcast-Folge. Und wie gesagt, wen das vertiefend interessiert, schaut gerne auch einfach nochmal in die Shownotes. Was ich da noch ergänzen würde, sozusagen, also jetzt, ich gehe da jetzt nicht weiter tief drauf ein, aber ich möchte das zumindest als Randnotiz und auch in den Shownotes nochmal anmerken, dass Bourdieu sich ja vor allem auf Klasse und kulturelles Kapital bezogen hat, also kulturelles Kapital im Sinne von, ich bin oft ins Museum gegangen, ich habe eine Tageszeitung gelesen und so weiter und so fort. Also ich weiß, wie man sich in einem akademisierten Milieu bewegt. Dann gibt es Patricia Hill Collins. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Intersectionality. Und sie bezieht eben nochmal andere Erfahrungen mit ein. Also wie zum Beispiel eine schwarze Arbeiterin, die nicht nur Klassismus, sondern auch Rassismus und Sexismus erfährt. Und sie sagt weiter, dass Erfahrungen nicht einfach addierbar sind, sondern dann eine ganz eigene Qualität bilden. Also es ist sozusagen, es entsteht eine komplexe Matrix daraus, in der verschiedene Systeme der Unterdrückung verflochten sind. Also es ist hier nicht nur, man stapelt die Unterdrückungserfahrung aufeinander, Rassismus, Klassismus, Sexismus, sondern es ist miteinander verwoben. Genau, so, dann mache ich jetzt einen Punkt und die Information findet ihr in den Shownotes, wie gesagt, und dann starten wir jetzt in die Folge und ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Ja, Paul, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Und dass es jetzt doch auch früher geklappt hat als geplant.
Stimmt.
Und wir schon in den Genuss deines Wissens kommen.
Gespannt,
werden.
Ja, genau. Wir haben uns ein bisschen später datiert eigentlich, ne? Ist doch gut.
Genau, ja. Wie allen gestern im Podcast frage ich dich als erstes, was ist denn deine Assoziation zu Mythos Psyche?
Hatte ich mehrere. Ich habe ja schon reinhören dürfen, also ein bisschen wusste ich, dass die Frage kommt natürlich. Der Mythos Psyche an sich, ich habe erstmal daran gedacht, Mensch, einerseits wissen wir so viel über Psyche und andererseits merke ich an vielen Stellen, ich denke jetzt gerade als Psychotherapeut, wissen wir so vieles auch nicht und wie sie auch in der Wechselwirkung einfach zu anderen Faktoren steht, was mitunter ja auch unser Podcast-Thema ja sein wird. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mir immer einfällt, ist Psyche ist sehr wichtig, ist viel auch unerklärt und meistens auch ein bisschen gesellschaftlich unterschätzt, was für andere Dynamiken noch auf unsere Psyche einwirken, als immer nur in der Psyche zu schauen. So, also es ist auch ein Mythos quasi, ist einfach zu sagen, du musst nur wollen und dann wird das schon.
Ja, genau, das werden wir uns ja heute wirklich nochmal genauer anschauen. Hast du schon total gut angeteasert.
Ja klar, wenn schon, denn schon.
Und eine andere Frage, die ich auch immer gerne stelle, wenn Psychotherapeutinnen zu Gast sind im Podcast, gibt es etwas, was du über deine therapeutische Haltung erzählen könntest?
Ja, bestimmt. Wahrscheinlich ist es so, dass ich über die Jahre mir eine Haltung erarbeitet habe, die relativ authentisch ist. Ich bin relativ weit weg von Lehrbüchern und Kapiteln, wie ich wann wo zu sein habe und würde auch sagen, meine Therapie ist nicht neutral. Meine Haltung ist pro Mensch, ist sehr individuell mit dem Blick auch aufs System und daraus mache ich kein Geheimnis.
Ja, und ich meine, oft ist ja auch eine vermeintlich neutrale Haltung gar nicht neutral, sondern bezieht in dem Schweigen zu Dingen oder so auch schon eine Stellung. Ne?
Absolut, genau, und Schweigen ist ja auch eine Aussage.
Ja, das ist, genau, also das ist ja auch ein Thema, was wir uns heute noch genauer anschauen im Podcast. Ich glaube, da wirst du noch richtig viel zu erzählen. Und noch eine Frage sozusagen mit zum Einstieg. bevor wir dann vertiefen, also es wird schon vertiefend, aber zu den Themen, die du gerade schon angesprochen hast, vertiefend. Möchtest du denn etwas oder würdest du uns ein bisschen was über dich erzählen? Also du hast ja, machst das ja auch bei Instagram und auf deinem Blog recht deutlich, du hast Migrationserfahrung nach Deutschland und hast die Sozialisation im sozialen Brennpunkt erlebt. Welche Rolle spielt das in Bezug auf deine Arbeit vielleicht auch?
Also eine zunehmend größere und auch einflussreichere. Ich denke, dass ich so in meinen ersten Lebensjahren und dann auch in die Jugend und Adoleszenz hinein das gar nicht so realisiert habe oder das als etwas, ich will nicht sagen, dass es etwas Besonderes ist, aber schon etwas Erwähnenswertes ist, sondern das kam erst in der Profession auf, dass das auch was mit mir als Privatperson gemacht hat und ich gemerkt habe, Mensch, ich sehe jetzt über das Jahr hinweg echt viele Menschen in relativ kurzer Zeit und lerne viele Geschichten kennen, mit einigen habe ich stärkere Identifikationen, mit einigen eben nicht. Das ist ja auch interessant, warum nicht? Und merke eigentlich, dass es viele Faktoren so im Nachhinein gab, die viele Patienten erzählen, die auch als Belastungsfaktoren oder auch als Ressourcen durchgehen und die ich immer so als selbstverständlich wahrgenommen habe, wie viele meiner Freunde jetzt im privaten Kreis auch. Und gemerkt habe, das ist aber etwas, das kann man jetzt erzählen. Das ist nichts, was ich verheimlichen sollte oder hinter dieser sogenannten Neutralität, was wir vorhin hatten, verberge hinter der Barriere, sondern damit arbeite. Also, dass ich über selbsterlebte relative Armut, Migration, einmal geografische Migration, später dann die soziale Migration im Sinne der Schicht, dass das so Transitionen im Endeffekt waren, die gar nicht so einfach waren, sondern an den Übergängen zu haken begannen. Und dass es etwas ist, was erwähnenswert ist. Und das ist mitunter etwas, was mich auszeichnet. Und ich glaube, was auch ist, einfach, dass sich von der Wahrscheinlichkeit her, das hat mein Freund zu mir gesagt, hat die Wahrscheinlichkeit immer gegen mich gesprochen, dass ich Psychotherapeut werde. Von den Umständen einfach her. Ne? Das war ja nicht nur die Armut, sondern mit Armut einhergehen ja auch Dinge wie Gewalt, Erfahrung, selbst erlebt an einem oder stellvertretend dabei gewesen. Emotional schwierige Sachen, im Endeffekt Dinge auch, die heute nach ICD Traumabedingungen sind, dass man sagt, eigentlich hätte ich vielleicht auch in der Entwicklung ganz anders woanders landen können. Und genau, das lief dann aber dann doch, was heißt glücklicherweise so, aber das war schon ein Wunsch, dass ich irgendwann dahin komme. Eigentlich wollte ich ursprünglich Kinderarzt werden, sagte meine Mutter immer. Oder als Therapeut.
Aber ich meine ja auch eine Art und Weise, irgendwie mit Menschen zu arbeiten erstmal, ne?
Ja, aber das war nicht dieser privilegierte Teil in mir, der irgendwie sagt, ja, ich möchte gerne Menschen helfen, sondern das war eher etwas, ich komme ja auch aus dem sozialen eher oder sozial benachteiligten Gebiet oder früher auch sozialer Brennpunkt dann genannt. Da habe ich eher erlebt, dass Menschen relativ viel leiden und relativ viel Leid aushalten. Und sich zum Teil keine Hilfe holen. Und wie machen die das denn? Und so weiter und so fort. Das war eher der Drive. Gar nicht so sehr, oh, ich finde Menschen helfen so toll für mich, sondern warum leiden die Leute so extrem und warum gibt es da keinen, der da was gegen macht oder was, ne? Für mich war damals ja das Konzept Therapie oder Psychotherapie. Das kannte ich ja gar nicht oder wir nicht, sage ich mal im Kollektiv.
Ja.
So.
Da kommen mir jetzt so viele Gedanken, jetzt muss ich gucken, wo wir anfangen. Das eine ist, aber darüber werden wir ja vielleicht noch sprechen, wir kommen noch zum Thema Kultur, sensible Psychotherapie, das ist ja ist oft, also höre ich oft in migrantischen Communities, Psychotherapie gar nicht unbedingt so ein großes Thema ist, ne? Und auch das Wissen darum, dass es das gibt.
Ja, genau.
Ja. Und auf der anderen Seite ja auch spannend, dass du dann jetzt quasi in einem Beruf bist, der ja eigentlich, also das, was wir ja auch kritisieren, sehr individuumszentriert ist und dir ja aber irgendwie auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hast, das ganze System mit reinzubringen und durch deine eigenen Erfahrungen da ja auch nochmal eine ganz andere Sicht, also eine ganz andere Sicht als viele andere privilegierte Psychotherapeutinnen, die anders aufgewachsen sind. Ne?
Total. Ich versuche das auch inzwischen, also ich würde sagen, die meisten meiner Bezugspersonen, so komisch das klingt, aus der Vergangenheit würden wahrscheinlich bis dato heute keine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Gleichzeitig ist es mir aber wichtig, als Modell oder Repräsentant der Gruppe, mit der ich mich noch identifiziere, denen eine andere Erklärung anzubieten, als die, was sie sonst wählen, um sich zu helfen. Und alleine das ist schon ein Ansporn zu sagen, ich biete der Community zu der ich mich auch zugehörig fühle inzwischen, aber auch zu der anderen, sage ich mal, Akademisiterin. Das ist so ein hybrides Ding bei mir, glaube ich, dass ich sage, ich möchte ein Modell sein und etwas anbieten, eine Alternative anbieten, auch wenn sie dann im Stillen von einer einzelnen Person in Erwägung gezogen wird und mir nie kommuniziert wird, wahrscheinlich. Dass es aber diese Sicht gibt. Das möchte ich so mit meiner Art, wie ich bin, repräsentieren.
Ja. Also für die Bezugsperson aus der Vergangenheit,
Jo.
meinst du so im Sinne von das Leid, was du erlebst oder
Ja.
der intrapsychische Druck oder wie auch immer, das ist nicht etwas, was deine Schuld ist oder weil du falsch
Ja,
bist, sondern es
genau.
gibt, so meinst du das?
Ja, aber
Okay.
auch sowas wie, wenn ich an, ich sag jetzt mal so salopp meine Jungs denke, Fitness ist eine Möglichkeit, tätowiert sein ist die eine Möglichkeit, Kampfsport ist die eine Möglichkeit, kann man alles machen. Man kann aber halt sich auch Hilfe durchs Gespräch zum Beispiel holen.
Ja,
Ja, um zu
oder
zeigen,
alles.
genau, dass alles legitim ist. Nicht, dass meins ist jetzt die Superversion und eure nicht, sondern alles ist möglich und das ist so ein Add-on, wenn ihr möchtet.
Ja,
Also, dass ich
das
fast
finde.
therapeutisch wollte ich noch kurz sagen, dass so als sogenanntes Power-Sharing betreibe, dass ich eine gewisse, im System jetzt eine gewisse Rolle habe oder vielleicht auch ein gewisses Standing und das aber nicht nur neutral nutze, sondern sage, Leute, ich habe ein gewisses Wissen, ich habe ein gewisses, vielleicht auch Netzwerk inzwischen, ein gewisses Netzwerk und das würde ich sogar mit euch teilen.
Ja. Und ich finde das andere, was jetzt ja auch nochmal aufkam, was ja auch total wichtig ist, zu würdigen, was für andere Bewältigungsmechanismen Menschen eben auch finden. Ne? Zum Beispiel abseits der akademisierten Vorstellung von, was weiß ich, Yoga machen, gesund essen,
Ja,
diese
ja.
und jene soziale Kontakte, sondern ne, ins Gym zu gehen und sich tätowieren zu lassen, auch also ein Ausdruck ist und eine Form der Bewältigung sein kann. Ne?
Absolut. Und dass es gleichwertig ist, ne? Aber ich weiß, dass es nicht gleichwertig ist und dass es anders gerankt wird, je nachdem, wer da drauf schaut.
Ja, genau. Und was anderes, was du noch gesagt hast, fand ich interessant. Also du hast ja gesagt, dass du über die Profession dann erst so ein bisschen daran gekommen bist zu verstehen,
Ja.
ne? Und hast dann von den Identifikationspunkten gesprochen. Und das finde ich auch so einen wichtigen Punkt. Also zum einen, wer sitzt da auf Seiten der Psychotherapeutinnen? Da gucken wir ja dann auch noch mal hin. Und mit was kann man sich überhaupt, mit was hat man das Potenzial, sich identifizieren zu können, ob der
Ja.
eigenen Geschichte? Aber auch, dachte ich so, an welcher Stelle erlaubt man sich, sich auch zu identifizieren, ne? Weil ja
Ja.
oft irgendwie in der Psychotherapie auch dieses Narrativ, also auch bei Ärztinnen, aber da ja auch so von wegen, wir sind die heilenden Berufe, wir sind ja die in Anführungsstrichen normalen, in Anführungsstrichen gesunden,
Ja,
ist natürlich
ja.
alles kompletter Quatsch und es schließt ja auch nicht aus, selber eine psychische Erkrankung zu haben und Psychotherapeutin zu sein oder zu werden oder wie auch immer. Na, aber dass ich mir vorstellen kann, dass viele dann, also hatte ich jetzt so die Fantasie, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen verschließt, einer Identifikationsmöglichkeit aus so wie Angst. Ne? Ah, ich will aber irgendwie, also das darf nicht Teil meiner Identität sein, dass ich vielleicht diese Erfahrung gemacht habe oder dass ich vielleicht auch psychisch krank mal bin oder sowas,
Ja,
ne?
ja, ja. Das ist so. Also, dir würde ich sagen, also das eine ist natürlich Angst vor Identifikation, das andere ist vielleicht auch eine gewisse Scham. Ich glaube, das ist eine ganz starke Emotion, gerade wenn wir so später auch noch mal gucken Richtung relative Armut oder was, ne? Also oder bestimmte Schichtzugehörigkeiten ist, glaube ich, Scham einer der Hauptmotoren, warum bestimmte Dinge nicht eintreten dürfen.
Ja, ich freue mich total über Scham zu sprechen. Das
Ja.
begegnet mir gerade wirklich. Das ist seit 2 Wochen, ich hatte vor 2 Wochen ein Seminar zu Scham und seitdem überall taucht es auf und ich
Ja.
bin total gespannt,
Ja.
wenn wir gleich darüber reden.
Gern.
Genau, wir können am besten auch gleich zu den Armutserfahrungen kommen. Du hattest mir ja im Vorfeld gesagt, und ich finde das total einen wichtigen Punkt, du würdest gerne über das Wesen der Psychotherapie sprechen oder sind wir gerade schon so ein bisschen eingestiegen. Also wer wird denn Psychotherapeutin und welches Handwerkszeug ist gegebenenfalls noch nötig, um mit Themen wie zum Beispiel relative Armut arbeiten zu können?
Ja, erste Frage ist ja, wer wird es? Ne, da hatte ich letztens erst das vielleicht jetzt passend zeitlich Post zu oder wer wird es nicht? Und es gibt einfach bestimmte Schichten oder Personengruppen. Also da gibt es ja Faktoren wie Migrationsgeschichte ist ein Punkt, soziale Benachteiligung ist ein Punkt. Alleinerziehend mit Kind schon zu sein ist ein Punkt. Kein Zugang zu Bildungsnetzwerken ist ein Punkt. Finanzen sind ein Punkt. Ne? Also es gibt viele Gründe, es nicht zu werden. Und andersrum, jetzt kann man natürlich den Schlussstrich ziehen. Erhöht es die Wahrscheinlichkeit, eben Psychotherapeutin zu werden, wenn es zumindest einen Elternteil gibt, der akademisiert ist, Finanzen und etwas, wofür ich jahrelang kein Wort hatte, was so unsichtbar wirkt, ist ein wesentlicher Punkt und das ist dann dieses kulturelle Kapital. Das bedeutet, wie selbstverständlich bewege ich mich auf akademischem Boden versus ich kenne das nicht und schäme mich, überhaupt mal eine Frage zu stellen in der Vorlesung. Oder was für Kontakte haben meine Eltern?
Und da ist ja vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, also es gibt ja diese Zahlen, ne? Kinder aus Nicht-AkademikerInnen-Haushalten, wie viel Prozent dann über den Master
Bis zum Doktor und so
bis
weiter,
zur
ne?
Promotion kommen, genau, und das sind ja, weiß ich, 0,1% oder so.
Ja.
Und was ich da aber immer noch mal wichtig finde, ist, dass ja das, was das Akademische ist, das Studium und nicht unbedingt, ob man danach noch seinen Doktor macht oder so. Und da war ich jetzt in einem Workshop an der Uni Leipzig eben zum Thema First Generation in Science oder so hieß das. Also
Ja.
wenn man die erste Person in der Familie ist, die studiert und da ging es dann auch wirklich und da saßen von Bachelor-Studierenden bis zu einer Professorin sogar alle drin, ne? Und wir haben uns dann quasi ausgetauscht und da ging es auch um den Punkt von zu wissen überhaupt an der Uni, dass es so offene Sprechstunden gibt von ProfessorInnen und
Ja,
solche
ja.
Dinge, ne? Und dass, wenn man Eltern hat, die auch studiert haben, man schon ein ganz anderes Verhalten, also einen ganz anderen Habitus an der Uni an den
Genau.
Tag legt, ne?
Genau. Genau. Dieses Wort, was oder den Begriff Habitus, den du jetzt reingebracht hast, der wird zum Beispiel im Curriculum, Psychotherapie, Weiterbildung, ich habe den noch nie gehört. Es ist etwas, dass ich den propagiere oder so, aber ich benutze den ganz bewusst, um aus einer individuell zentrierten Sicht Psychotherapie 1 zu 1 etwas Soziales auch zu machen, also eingebettet. Die 1-zu-1-Behandlung ist eingebettet in ein soziales System. Da gehört das Wort Habitus mit rein.
Und das ist jetzt zum Beispiel was, ne, also ich denke da sofort und auch nur, weil ich es mir später angelesen habe, weil es mir immer überall begegnet ist und ich gar keine Ahnung hatte, an Bourdieu.
Genau.
Und das ist zum Beispiel auch was, was ich mir am Ende meines Masterstudiums irgendwann und auch nur so eine Zusammenfassung so. Und meine beiden Eltern haben also beide kein Abitur gemacht und eine Ostsozialisierung. Und dass ich da, ich weiß noch, ich saß da und dachte, ich muss das jetzt mal checken, was oder mich mal informieren, was Bourdieu dazu irgendwas gesagt hat. Und habe dann diese Zusammenfassung gelesen und habe mich schlecht gefühlt, weil ich dachte, muss ich jetzt aber eigentlich das ganze Buch lesen? Aber ich wusste genau, das wird mich anstrengen, vielleicht werde ich es verstehen, es wird mich langweilen, ne? Aber nur so, um sagen zu können, dass man es mal gelesen hat. Und ich habe dann ein bisschen drauf geschissen und gesagt, ich lese mir jetzt hier die Zusammenfassung durch und dann ist gut. Aber da habe ich auch gedacht, das ist auch so ein Teil von diesem kulturellen Kapital, ne? Mit was für Literatur setze ich mich auseinander? Und ich meine, ich habe viel gelesen als Teenager, aber halt irgendwelche, weiß ich nicht, Fantasy-Bücher, was weiß ich. Bei uns gab es keine Tageszeitung zu Hause, all solche Sachen, ne, die ja auch dazugehören und die dann kommst du an die Uni und auf einmal fängt es an, dass man sich irgendwie an jeder Stelle so ein bisschen ungenügend fühlt.
Genau, genau richtig. Das ist das Ding. Und das geht ja von bis, ne? Also, dass man sich vielleicht unwohl fühlt, dass ich wurde zum Beispiel in der Uni darauf angesprochen, mal auf meinen Dresscode von der Kommilitonin, wie ich aussehe und dass ich das nicht gehört mit einer, was waren das für eine Jogger, war das ein Nike-Jogger oder so, dass sich das nicht gehört, wenn man Psychologie studiert.
Das
Also,
ist interessant.
ja, genau, aber das sind so Sachen, die stehen ja nicht im Lehrbuch, so, ne? Aber das war ja auch ein gewisser Clash of Culture quasi, die aufeinander trifft. Warum kann ich nicht mit einer Nike-Cap Psychotherapeut sein?
Ja, ich weiß noch, wie ich in der Einführungsveranstaltung saß in meinem Ausbildungsinstitut und ich bin relativ doll tätowiert. Und der Leiter, ich meine, der Leiter von unserem Institut ist ganz entspannt, ne? Aber der hat so rumgeguckt und wahrscheinlich hat er nicht mal mich gemeint, aber ich habe mich natürlich angesprochen gefühlt und meinte so, ja, und es ist auch wichtig im Rahmen der Ausbildung, dass man dann lernt, dass man als Psychotherapeutin auch eine bestimmte, ne, also nach außen eine bestimmte Wirkung haben muss, so und so weiter und so
Ja,
fort. Also was
genau.
man sich denn da dann auch so anzieht, ne? Und
Ja.
dann dachte ich so, ah, ja, das ist ja interessant. Also.
Ja, aber das hinterfragst du dann irgendwann nicht. Ich weiß noch, das ist, glaube ich, das Buch, das Lehrbuch von Zabok. Ja, Zabok, glaube ich, Verhaltenstherapie heißt das. Und ich meine, vielleicht ist das falsch aus dem Gedächtnisprotokoll, dass relativ am Anfang steht, wie man so eine Art professionellen Rapport aufbaut. Und da steht mitunter, das erste Gespräch ist am Telefon und so weiter. Ja, weiß ich. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dass man sich also der Berufsgruppe entsprechend kleidet für den Erstkontakt. Und wenn du das so liest und das im Seminar propagiert wird als, das ist ein gutes Einsteigerbuch für Verhaltenstherapeuten, Dann denkst du ja, okay, das ist ein gutes Buch, das ist konnotiert auf, orientier dich daran. Das bedeutet aber, du musst dich dementsprechend anziehen. Dann guckst du im Seminar, sitzen da 18 Leute links, rechts, wie sind die im Schnitt gekleidet, und denkst so, okay, dann muss ich mich nochmal kurz umziehen gehen. So
Ja.
gefühlt. Fand ich schwierig so im Nachgang. Oder nimm den psychopathologischen Befund, adäquat gekleidet. Sagt,
Ja.
schreibt eine Therapeutin oder ein Therapeut. Also das heißt,
Ja, stimmt, darüber habe ich noch nie
ja
nachgedacht.
genau, aber
Ja,
das
das.
fließt sogar ein. Und der Gutachter nickt das, oder die Gutachterin nickt ab und sagt, das ist adäquat gekleidet im pathologischen Befund. Andersrum,
Ja.
wenn das im psychopathologischen Befund auftaucht, was ist, wenn sie nicht adäquat gekleidet ist? Also da wird ja richtig gejudged, ist das jetzt abweichend von der Norm und so weiter. Also man könnte das jetzt durchspielen, und eigentlich würde man merken, wahrscheinlich das Wesen oder der Geist der des Psychotherapeuten checkt zum Teil gar nicht, wie klassistisch das ist.
Ja. Ja, ich bin jetzt auch gerade kurz ein bisschen, ja, ein bisschen schock, weil ich darüber auch noch nie nachgedacht habe. Ich meine, ich komme ja aus der psychodynamischen Richtung, das heißt, wie eine Person im Erstkontakt wirkt und gekleidet ist und so weiter, kommt dann schnell so mit in die Psychodynamik rein. Aber das ist ja, also genau, dass man das auch unter einem klassistischen Glas sich anschauen muss,
Ja.
habe ich noch nie drüber, also mit dem psychopathologischen Befund.
Wäre so eine gleichschwebende Aufmerksamkeit, ne? Dass man einerseits merkt, ich arbeite gerade nach meiner Theorie psychodynamisch, und andererseits arbeite ich aber außerhalb der Dynamik ja auch mit sozialen Werkzeugen und judge jemanden für die Herkunft eventuell mit Schubladen, die ich vielleicht unbewusst in mir trage.
Ja, Und jetzt mal aus Neugier, kann ich mir vorstellen, dass die Zuhörenden auch neugierig
Ja.
sind. Gehst du dann manchmal auch mit Jogginghose in die Praxis?
Tatsächlich nicht, aber sowas wie ein Air Max, Hoodie,
Ja.
sowas mache ich. So Jogger jetzt nicht, das finde ich, das ist für mich jetzt so ein Zeichen von, das ist zu leger. Für die Vorlesung fand ich es okay, aber die Jogger zähle ich nicht quasi, nicht als mein Blaumann. Da ziehe ich schon irgendwie eine
Ja.
Hose an, die aber auch manchmal Flecken hat, ehrlich gesagt. Aber jetzt natürlich nicht so überfleckt oder was, ne? Ich habe zwei Kinder zu Hause, da gibt es manchmal das eine oder andere Malheur, und dass ich sage, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich gehe jetzt so zur Arbeit. Und lass mich aber auch gern drauf ansprechen, im Zweifel. Und dann erzähle ich denen zum Thema Haltung auch, ja klar, ist von heute Morgen noch aus einer Interaktion. Sie wissen ja, ich habe Kinder.
Und ist ja auch, also schon allein das finde ich, kann ja total entlastend wirken. Ne? Ich habe mal mit einem anderen Therapeuten gesprochen, der meinte, natürlich sitze ich da, der ist auch tätowiert, sitze ich da im Sommer mit kurzer Hose, weil ich schwitze halt wie Sau und ich will dann nicht der Übertherapeut sein, der bloß nicht schwitzt und kein Wasser trinken muss, so nach dem Motto. Ne? Und dann da auch sich irgendwie menschlich zu zeigen und einer Patientin damit ja auch zu signalisieren, das ist total normal und auch irgendwie mal total okay. So.
Total. Also es ist wirklich, glaube ich, manchmal fühlt es sich so an, dass jede Person ihre eigene Psychotherapie entwickelt. Natürlich ist das in dem Sinne irgendwo nicht richtig, was ich sage, weil wir alle uns irgendwie nach Schulen und Richtlinien und Theorien orientieren und Schwerpunkte bilden. Aber wie ich dann bin mit meiner Persönlichkeit und was ich reinbringe in die Mikrositzung quasi, das ist schon sehr individuell, würde ich sagen. Und ich gehöre halt eher zu der Fraktion, wenn jemand fragt, mögen Sie lieber, ich denke mir jetzt was aus, blau oder lila, bin ich nicht der Typ, der fragt, warum fragen Sie das, sondern ich sage, blau, und warum fragen Sie das? Also, dass ich nicht daraus so ein Geheimnis mache und aber danach trotzdem frage, was soll das therapeutisch, ne? Aber dass ich nahbar bin. Nur nicht zu nah, aber schon nahbar. Ich bin Mensch.
Ja, und keine blanke Projektionsfläche sozusagen.
Ich muss ehrlich sagen, die ersten Jahre als Therapeut, wo ich versucht habe, sage ich mal, der Schablonentherapeut zu sein, weil ich unsicher war und aus einem anderen Milieu kam, waren für mich die anstrengendsten Jahre. Weil es überhaupt nicht mir entsprach. Und also dieses Verstellen, nicht, dass ich mich zu 100% verstelle, aber so ein bisschen anpassen auf eine gewisse Art und Weise, wie der Habitus zu sein hat in meiner Erwartung im Kopf, zu anstrengend war, weil ich das nicht bin.
Ja. Wir können ja mal noch, also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie sieht es aus, wer sitzt denn da eigentlich auf der anderen Seite in der Psychotherapie? Ich weiß nicht, ob du da Zahlen parat hast, also wie viele Nicht-AkademikerInnen Kinder Psychotherapeutinnen werden.
Ja, das ist so spannend. Ich hatte ja bei meinem letzten Post zum Thema, wer wird eigentlich Psychotherapeut, recherchiert. Und meine Erfahrung ist, dass es dazu viel zu wenig Erhebungen gibt. Es gibt generell ganz viele Erhebungen zum Thema 20 Jahre nach PISA, wer sitzt da jetzt? Und es gibt Erhebungen von Bildungsübergänge mit sozioökonomisch, glaube ich, hieß es irgendwie, schwachen Voraussetzungen und so weiter. Wer wird das dann und wie nicht? Aber es ist unspezifisch, nicht auf Berufsgruppen bezogen. Also dementsprechend würde ich sagen, kann ich dir jetzt keine Zahlen nennen, ich kann dir nur eine Erfahrung nennen und die ist eigentlich, dass ich mich ziemlich einsam fühle, was so Personen angeht, mit denen ich mich stark identifiziere, was die Herkunft angeht. Das stimmt, zunehmend gibt es diversere PsychotherapeutInnen, aber das ist immer noch so, dass man das benennen könnte. Also Beispiel, wenn ich in der Supervision sitze und da sitzen 10 Personen, ist es im Schnitt so, dass da 8 Frauen sitzen, wenn man nach Mann und Frau jetzt nur denkt und 2 Männer. Mein Name wird sich immer gut eingeprägt, weil ich und auch in der Minderheit bin. Und natürlich gibt es dann auch, wenn wir sagen, ja, es gibt doch aber auch die diverse Supertherapeutin, ja, die kennt man dann auch, weil es sonst keine gibt.
Weil es so wenig, ja.
Weil sie salient wird. So, und das ist für mich immer ein Zeichen, wenn du salient meinen Namen nach einer Woche immer noch kennst, bedeutet das, dass ich anscheinend auffällig bin in der Masse.
Ja, das macht Sinn.
So.
Und dann können wir uns ja jetzt noch angucken, was ist denn deiner Meinung nach wichtig? Also wenn wir jetzt schauen, okay, wie viele Psychotherapeutinnen gibt es, die selber zum Beispiel gewisse Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel Erfahrungen von relativer Armut oder Migrationserfahrungen haben, Migrationshintergrund. Was für Handwerkszeug braucht es denn für Personen mit und ohne diese Erfahrung, um damit im Therapieraum sensibel umgehen zu können?
Will man immer nicht so hören, weil man ja fast 10 Jahre gedrillt wird aufs A folgt B. Zumindest in der Verhaltenstherapie ist es ja häufig so, ne, dass es so ganz klare Faktoren gibt. Ob das jetzt in der Verhaltenstherapie ist, ich kann es jetzt ja nur darauf beziehen. Ich kann mir das aber auch in anderen Verfahren vorstellen, dass es eine gewisse Wissen, also ein Wissen gibt, da können wir später noch zu kommen, Deutung gibt, warum etwas wie ist. Und das kann aber in dem Punkt, wenn es darum geht, Erfahrungen zu validieren oder zu explorieren, die ich selber nicht erlebt habe, kann das kontraproduktiv sein, weil es eher um therapeutische, ich nenne das jetzt mal Demut gehen würde, nämlich das Nichtwissen auch explizit als, nicht als Technik, aber schon als ein Faktor im Miteinander preiszugeben als Therapeutin oder Therapeut. Zu sagen, dass ich muss auch kein Spezialist werden und jede Kultur kennen oder jede Eventualität des Menschen, aber die Haltung zu sagen, ich verstehe das noch nicht, ist wichtig, statt zu sagen, ah, dann haben sie sich wahrscheinlich einsam gefühlt. Ist gerade manchmal zu dieses Jump to Conclusion, manchmal zu schnell in Rückschlüsse oder Konsequenzen zu gehen, ist in den Punkten kontraproduktiv oder kann es sein?
Also du meinst, dass man sozusagen nach welcher Schule auch immer
Ja.
eine bestimmte Theorie im Kopf hat und dann erzählen die Patientinnen in der Anamnese Sachen und dann bastelt man die sich da so
Ja.
rein und dabei fallen vielleicht Dinge einfach unter den Tisch,
Absolut.
die mindestens genauso wichtig
Und
wären.
das ist doch das, was wir eigentlich doch im Studium lernen, wenn es um wissenschaftliches Arbeiten geht. Wir sagen doch, es gibt eine H0 und eine H1. Und wir wollen uns ja eigentlich falsifizieren, um zu sagen, guck mal, hat Bestand. Das ist ja der Witz. Mit Abgang der Uni hören wir damit auf. Oder viele. Dann geht es darum, dann wird es einfacher wieder. Dann suchen wir Heuristiken, therapeutische. Und dann geht das Wissenschaftliche flöten und man kommt relativ zügig in so eine Art Deutungshoheit.
Da kann ich mir jetzt vorstellen, was das macht. Also wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie nicht ab Probatoriksitzung 2 eine perfekte Idee. Also ich meine, dass sich das im Therapieverlauf ja auch noch mal ändern kann, das ist irgendwie klar.
Ja.
Aber wenn es sozusagen länger dauert, sich da einzulassen, also länger dauert, Informationen zu bekommen, zu verstehen, sich einzulassen, viele Dinge noch nicht zu wissen, noch nicht zu verstehen. Und dann kommt da aber eine Person und die braucht oder möchte sozusagen unsere Hilfe. Und es ist ja oft auch dieses, naja, Sie sind ja der Therapeut oder Sie sind ja die Psychologin oder so, sagen Sie mir doch mal. Und dann sitzt man da und sagt, naja, kann ich jetzt halt aber vielleicht irgendwie auch noch nicht.
Genau.
Wie würdest du damit umgehen?
Ich würde, glaube ich, erstmal, also das ist ja auch schon, da werden wir im Kultursensiblen arbeiten, wir sitzen mir gegenüber und was hat er oder sie für ein Verständnis von Heilung? Und da gibt es ja, da würde ich mir zum Beispiel erklären lassen, warum denken Sie, geht es Ihnen so? Also, dass ich implizit die Person darauf hinweise, Sie sind hier erstmal die Expertin, es geht hier um Autonomie, dass Sie die weiterentwickeln. Dass ich quasi der Person ermöglichen würde, dass sie selber mir ein Erklärungsmodell liefert. Ich im Gegenzug aber nicht einfach nur sitze und nicke, sondern anbiete, wie meine Art von Behandlung oder Psychotherapie läuft und dass die sich grundlegend von einer klassischen somatisch-medizinischen Versorgung unterscheidet. Simpler erklärt jetzt, ne? Aber dass es darum gehen würde. dass ich quasi nicht alle Antworten habe, sondern mit ihm oder ihr explorieren würde. Und dass sie mir aber erstmal erklärt, wie es ist. Und das kann man eigentlich ganz elegant machen, aber da braucht man ein bisschen Feingefühl. Wer sitzt da gegenüber und wie stelle ich einfach die Beziehung so her, dass sie halt genuin sich anfühlt, also wirklich natürlich und nicht so eben dieses klassische kognitiv Distanzierte und wo jemand irgendwie das Gefühl hat, gut, wenn du kognitiv distanziert bist, das kenne ich ja, das sind manchmal Ärztinnen aus dem Fernsehen oder so, dann sag mir, was ich jetzt machen soll. Wenn es aber um den Aufbau von Beziehungen geht und tatsächlich tiefere Problembewältigung, dann macht es Sinn, eher, ja, ich sag mal, sensitiver reinzugehen, sich mehr Zeit zu lassen, sich nicht so stressen zu lassen von irgendwelchen Zahlen, welche Probatorik jetzt was ist. Aber das ist, glaube ich, auch eine Kunst, finde ich, an sich. Das merke ich. Also so als Randnotiz, ich mache gerade also ich gebe Supervision innerhalb der Uniklinik. Bald beginnt das offizielle Curriculum, dass ich das dann also ganz offiziell mache für Weiterbildende. Und das ist häufig einfach ein Thema im Sinne, ich bin jetzt in Sitzung, ich sag mal vorsichtig, in Sitzung 6, wir sind doch schon so lange dabei. Müsste ich jetzt nicht X schon können? Und das ist auch wieder was typisch, finde ich, therapeutisches, nämlich erhöhte Ansprüche an sich selbst und die Behandlung.
Und das kann man ja auch wieder von beiden sozusagen Hintergründen der Psychotherapeutinnen verstehen, ne?
Absolut.
Also zum einen das akademisierte Kind, was mit vielleicht auch einem hohen Anspruch aufgewachsen ist, und auf der anderen Seite die Impostergefühle von Kindern aus nicht akademisierten Elternhäusern, ne?
Genau. Beide. Aber hinter beiden steckt ein gewisser Druck zu leisten, ne? Und man darf ja nicht vergessen, jetzt nochmal auch da eine Randnotiz. Ich weiß nicht, was der NC derzeit hergibt, was man haben muss, um in den Clips zu rutschen. Aber das muss ja sehr hoch sein, 1, von mir aus, weil vielleicht weißt du es besser, 1 oder so, sage ich jetzt einfach mal eine Zahl.
Mit
Das
Sicherheit,
heißt,
ja.
wer, und da geht es ja viel um Zugang, ne? Also wer hat einen 1,1 Schnitt? Und meistens ist es ja eine gewisse Auslese, eine Schulklasse, die überhaupt in die Möglichkeit kommt, sich darauf zu bewerben. Das heißt, wir haben so oder so Personen, meistens in unserem Beruf, die sehr sorgsam, vielleicht auch gewissenhaft zum Teil sind und sich sehr viel Mühe geben, vom Imposter bis hin zu leistungsorientiert. Und ja, klar, und dann entsteht der Druck in der dritten probatorischen Sitzung.
Ja, und dann wieder eine sozusagen in der therapeutischen Haltung zu integrieren, sich auch mal zurückzulehnen und auch, also ne, auch so eine, das ist für mich eine sehr große Herausforderung, nicht so eine Ungeduld zu haben von so, wir müssen das jetzt verstehen, wir müssen das jetzt durcharbeiten, sondern
Ja,
so, das kommt
ja,
alles mit der Zeit, das kommt auch immer alles wieder, das finde ich auch an der
ja.
Psychodynamik immer so entspannt, das kommt, taucht sowieso
Ja,
in allen
genau.
Punkten immer wieder auf, ist nicht schlimm, wenn wir es jetzt nicht
Richtig.
begreifen, so.
Genau.
Genau, aber das nicht, also gerade glaube ich in der Psychotherapie so hinderlich ist dieses, das muss jetzt sofort, und das ja aber
Ja,
auch oft ein
genau.
Anliegen ist von PatientInnen, von mir geht's jetzt
Ja.
schlecht und jetzt sofort muss es irgendwie besser werden,
Das ist
verständlicherweise.
ja dann top. Das ist ja Topf und Deckel dann, ne? Wenn man das nicht erkennt im Sinne von, ui, da wahrscheinlich in dynamischen Übertragung, Gegenübertragung, ne? Also, oder ist jemand, der fordert, die fordert, und das bewegt in mir etwas, was eh angelegt ist, und ich komme ins
Ja,
Agieren.
genau.
So.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift ins Terrain. Also gehört ja alles noch mit zum Thema.
Genau.
Aber genau, hast du denn noch irgendwie eine Ergänzung zu dem Punkt, was ist nötig, um mit relativer Armut im Therapieraum arbeiten zu können? Gibt es da noch andere Punkte?
Also ich habe das mal, glaube ich, auch bei Instagram gesagt, der Punkt relative Armut darf nicht einfach nur eine Art Überschrift auf der Flipchart sein. Eine leere Worthülse, die genutzt wird, sondern das gilt es, mit Leben zu füllen, zu explorieren, zu symbolisieren, zu dokumentieren, zu zeigen. TherapeutInnen sind ja auch ein Stück weit Zeuginnen von etwas, was geschehen ist und dann im Nachgang erzählt wird. Und wenn es erzählt wird in einem Raum, wird es ein Stück weit auch Realität für einen persönlich und bekommt Bedeutung. Das meistens einhergehend vielleicht auch mit Gefühlen und Körperreaktionen. Und dass das nicht nur eine Art abstrakte Hypothese ist, warum jemand gerade eine depressive Episode entwickelt hat, sondern etwas ist, was gewürdigt werden muss, was vielleicht erzählt wird, was aufgeschrieben wird, was visualisiert wird, so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man daraus nicht nur sowas sagt, hatten wir nicht im Studium, ist aber wahrscheinlich irgendwie wichtig. Dann nehmen wir es irgendwo auf, dass es nicht irgendwo aufgenommen wird als Randnotiz, sondern zentral gesehen wird wie andere prädispositionale Faktoren.
Und wahrscheinlich auch, dass genug Raum dafür da ist, zu verstehen und zu erleben, ja auch, was das denn
Ja.
bedeutet für die Psyche, ne? Also nicht zu sagen,
Was es
ja,
bedeutet.
das ist halt ein Risikofaktor und dann irgendwie sowas wie,
Genau.
da hat man halt finanzielle Sorgen oder was, sondern was konkret es halt mit der Person macht und in was für einem, ja, inneren Bedrängnis man dadurch ja auch lebt in
Genau,
viele, viele
genau,
Zeit.
genau. Und das kann man ja auf verschiedene Art und Weisen machen. Ich lasse mir gerne Fotos mitbringen. Ich mache Imaginationsübungen zu Situationen, die damit konnotiert sind. Also, dass wir das plastisch machen.
Und wie ist es für dich dann in den Momenten, also ich denke jetzt gerade so konkret an einen Patienten, wo immer wieder Stress mit dem Amt und keine Ahnung, ne? Also ich meine, das, was man da therapeutisch tun kann, also ich merke, ich komme dann immer wieder so ins Handeln wollen, ne? Also weil ja da auf der anderen Seite auch eine wahnsinnige Hilflosigkeit, ein ausgeliefert sein und ein Ohnmachtserleben steht. Und wie gehst du damit um für dich im Therapieraum? Und adressierst du das vielleicht oder?
Ja, absolut. Ich zeige mich häufig solidarisch. Das ist ja dieses Nicht-Neutrale mit der Person, wenn etwas nicht klappt. Nach Persönlichkeitsstruktur, das ist dann wieder therapeutisch ein bisschen, schaue ich, was ich dadurch in mein Verhalten zeige und was nicht. Also ich arbeite gern schematherapeutisch und da geht es ja natürlich darum zu schauen, welche Bedürfnisse sind grundlegend eigentlich da. Als Beispiel, wenn jemand vermeidend selbstunsicher ist als Person, dann würde ich nicht sagen, ich rufe jetzt für sie an. Ne, dann würde ich vielleicht sagen, wie kriegen wir das zusammen hin? Ich bin mit dran, wir machen auf laut, aber sie sprechen irgendwie so und ich gebe ihnen noch einen Knetball in die Hand, was auch immer. Wir machen das aber zusammen, nehmen sie meinen Stuhl, der ist bequemer als ihrer und so weiter und so fort, wie auch immer. Aber sie machen das. Gibt andere Beispiele, wo ich sage, rufen Sie da mal an und wir machen es auf laut. Und wenn die Person sich querstellt bei der Kasse oder so, dann lassen Sie mich mal mit der reden. Das ist das, was ich von Powersharing nannte, dass ich das Wissen über die Strukturen, die ich habe, die die Person gegenüber von mir nicht hat, bewusst mit ihr teile und im Zweifel auch sage, du, ich mache das für dich, gerade wenn du zum Beispiel nicht richtig Deutsch kannst. Oder nicht dieses Beamtendeutsch, was mir zum Teil auch schwerfällt, ehrlich gesagt.
Ja. Und du dann ja sozusagen nochmal, ich hatte vorhin so ein Bild von, wie du so im Spagat über so einer Kluft stehst und irgendwie so bei beiden Welten so ein bisschen Zugang hast, aber na, das irgendwie so ein bisschen vermitteln.
Ich mache das sehr intuitiv inzwischen. Also ich vertraue in den Prozess, ich vertraue auch in mich und meine Fähigkeiten, meine Abgrenzungsfähigkeiten, aber dass ich in erster Linie keine Technik bin, die da sitzt, sondern ein Mensch und der dann erfühlt oder ertastet über die Sitzung, die wir haben, was für ein Bedürfnis gerade da ist oder schon frustriert wurde damals und wie wir das quasi korrigieren oder so ein bisschen nachholen können im Miteinander. Und dementsprechend transformiere ich das dann auch in die Arbeit, die dann kultursensibel sein kann. Also es schließt sich nicht aus. Das ist alles integrativ, schematherapeutisch zu denken, aber im kultursensiblen Sinne Powersharing zu betreiben.
Da können wir ja bestimmt auch gleich nochmal zu kommen, wenn wir nochmal über die Kultursensibilität sprechen. Einen Gedanken hatte ich noch, das hat Stefanie Kufschöttle gesagt in der Podcast-Folge, die ich mit ihr aufgenommen habe, und das habe ich mir auch mitgenommen, die Ressourcen auch zu teilen. Also sowas wie, wenn Menschen nicht wissen, wie recherchiere ich gut nach einer Selbsthilfegruppe oder was weiß ich, auch mal einen Insta-Account zu teilen oder so. Also, und das ja, also gerade in dem psychodynamischen Verfahren wird ja die Abstinenz nochmal ganz anders irgendwie groß hochgehalten. Also es gibt ja ne, so dieses, ich muss eine Projektionsfläche sein und ich darf nichts rein, ne? So, und das ist ja auch alles richtig und so weiter, aber und das gehört ja auch dazu zu reflektieren, warum komme ich bei diesem Patienten immer in Handlungsimpulse und bei einem anderen vielleicht nicht so, ne? Aber abgesehen davon glaube ich, dass bestimmte Umstände, wie zum Beispiel Menschen haben kein gutes soziales Netz, Menschen sind irgendwie erste Generation migriert oder können nicht so gut Deutsch oder. Und man ist die Anlaufstelle, wo diese Person einmal in der Woche kommt. Warum soll man nicht, ne, wie du halt auch gesagt hast, da unterstützen? Natürlich sind wir keine SozialarbeiterInnen, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass dann so eine Grenzziehung auch dazu führt, dass, wenn man genau weiß, das würde der Person jetzt einfach gerade helfen und das würde die entlasten. Und natürlich geht es auch um Lernerfahrungen und Dinge selber zu machen, ne? Aber wenn ich weiß, eine Person ist so schwer depressiv, dass die sich jetzt halt vielleicht nicht hinsetzen kann und recherchieren nach einer englischsprachigen Selbsthilfegruppe und mich kostet es halt einen Klick, warum nicht? So.
Total, da bin ich auch ganz bei dir. Ich bin auch im ersten Leben Pädagoge, von daher passt das ja ganz gut, dass ich auch diese Handlungsimpulse in mir trage. Also, und das ist einfach, wenn man so für die ZuschauerInnen sich das so vorstellt, stell dir mal vor, ich sitze mit Patientin X da und es geht um was Sozialrechtliches. Ich könnte es googeln. Oder ich mache einen Termin, ich arbeite in der Psychiatrie mitunter, in der Institutsambulanz, oder ich mache einen Termin in 4 Wochen bei unserer Sozialpädagogin, einer von denen. Und dann überlege ich gerade, was ist gerade sinnvoller? Und dann frage ich die Person, wollen wir das zusammen rausfinden? Das würde bedeuten, dann fehlt uns Zeit an einer anderen inhaltlichen Stelle, wenn das aber jetzt sozialrechtlich wichtig ist. Oder wollen Sie das in 4 Wochen lösen? Und wenn sie dann sagt, ich will das jetzt, dann sage ich ja nicht, aber ich bin ja kein Sozialpädagoge. Das ist so eine künstliche, eitle Grenze, die ich ziehe.
Ja, das hast du schön gesagt. Das finde ich, ist ein gutes Framing.
Oder andersrum, das ist, glaube ich, das Problem bei so bestimmten Berufen, die einen hohen NC haben, sich immer die Frage zu stellen, bin ich dafür zu schade? Mir dafür zu schade? Wenn ja, warum bist du dir dafür zu schade?
Ja, und auch wieder das Bild, was wir vorhin hatten, das Bild der neutralen Psychotherapeutin, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und irgendwie was google mit dem Patienten, was macht das sozusagen von meinem
Mit uns
Image?
in der Beziehung. Ja, genau. Das hatte ich mal, als ich in der Fortbildung bei Frau Bull-Klatt war. Da hatte sie genau das gesagt, was du gesagt hattest, als Psychodynamikerin, im Sinne so ein bisschen, wer sich im öffentlichen Raum, in sozialen Medien als Therapeut sagt, hat so ein bisschen so jobmäßig die Kontrolle über das Leben verloren. Diese Jogginghosen-Analogie. Und das hat mir so ein schlechtes Gefühl gegeben, weil ich damit gerade erst begonnen habe. Aber dann, ich habe dann nämlich aufgehört, ehrlich gesagt. Aber in mir gab es etwas, vielleicht auch so mein, ich sag mal, schematherapeutisch gedacht, ein kindlicher Anteil, der sich dann dafür schämt, dass er so öffentlich agiert. Ne? Und dann dachte ich, nee, das lasse ich jetzt so nicht stehen.
Da ist der Trotz
Mache ich weiter.
gekommen. Ja.
Da ist das trotzige Kind gekommen und gesagt, nee, ich mache das. Ich
Ja.
glaube, das wäre ganz gut, auch wenn sich das nicht gerade gut anfühlt, weil jemand mich judgt.
Ja, und das finde ich ist ja auch Teil, also die eigene therapeutische Identität aufzubauen und zu sagen, und wie möchte ich das denn aber? Und letztendlich geht es
Ja.
ja nur darum, also es gibt ja zwei Punkte, ne? Ich denke mir immer, okay, ich muss halt eine Projektionsfläche sein, aber die Projektion findet halt sowieso statt. Also Übertragungs-
Ja.
und Gegenübertragungsphänomene finden auch statt, wenn die
Ja.
Leute was über mich wissen. Das ist ja genau der Punkt, weil das
Ja,
erleben die ja
genau.
mit allen anderen Menschen auch. So,
Ja,
ne?
genau.
Das ist
Ja.
das eine. Und das andere ist, dass es ja dann meine Aufgabe ist oder meine, was weiß ich, mein Problem, das aufzufangen. Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und
Ja.
sagt, ah, ich habe Ihren Blogeintrag gelesen, was haben Sie denn, bla bla bla, so, dann musst
Ja.
du halt einfach das irgendwie auffangen können und das kann man sich ja wohl selber zutrauen oder nicht, weißt du? So.
Kommt drauf an. Also ich kriege ab und an, dass die Rückmeldung, ich habe sie im Internet gefunden oder ich habe das und das gelesen. Das kriege ich ab und an, nicht häufig, aber es kommt vor. Und dann hatte ich, glaube ich, das war, glaube ich, in einem Buch von Jarlow mal, der hat das ganz schön, das war für mich die Lösung. Der hat das mit seiner Klientin oder Patientin besprochen, dass er dann sie gefragt hat, und was daran fanden Sie besonders interessant? Dass er sich nicht gerechtfertigt hat, dass er ein Buch schreibt oder sonst was oder irgendwo ein Interview gibt, sondern was daran war interessant für sie. Also, dass er sich in dieser Frage ein Stück weit selbst anerkennt für das, was er ist und macht. Und andererseits auch das Gespräch eröffnet, dass wir miteinander das ergründen können, dann auch, was die Motive sind zu googeln und so weiter. Ne? Das kann man dann auch sehen. Aber dass es überhaupt erstmal anerkannt ist, es zu tun. Wäre ich jetzt dein Patient in einem fiktiven Beispiel mit der Vorgeschichte relative Armut, hättest du eigentlich ganz viele tolle Steilvorlagen, das zu explorieren, nämlich Menschen, die meistens aus Verhältnissen kommen, wo es nicht viel gibt an Ressourcen. Da geht es nicht um Individuation. Das bedeutet, sich individuell zu positionieren und zu sagen, ich bin das und dazu stehe ich, ist aus bestimmten Verhältnissen schwierig. Da geht es meistens mehr um Funktionalität und nicht um Individuation. Das kann also für eine Person ziemlich eine Herausforderung sein, zu sagen, hier bin ich und hier bleibe ich.
Und das heißt,
Ohne einzuknicken.
man wäre dann auch wiederum, das hätte so eine Vorbildfunktion, meinst du das so?
Ja, genau. Zu sagen, du brauchst nicht, weil jemand dich hinterfragt, zu sagen, naja, dann lasse ich das lieber, weil für Individuation war in meinem Kinderzimmer kein Platz.
Ja. Und das ist ja auch etwas, was also du dir ja sicherlich dann auch irgendwie aufgebaut hast, ne? Also wenn wir
Ja.
gerade an deinen Trotz denken.
Ja, genau. Der Trotz und die Überwindung über die Jahre des Studiums der Scham, ne?
Ja. Ja, stimmt, zur Scham müssen wir auch noch kommen. Wir haben noch ein bisschen
Ja,
was vor
genau.
heute und gar nicht mehr so viel Zeit.
Ja, ist doch in Ordnung.
Genau, vielleicht schauen wir mal weiter. Wir haben es ja jetzt auch schon immer mal angesprochen. Aber nochmal so, um das aufzugreifen und zusammenzufassen, was heißt es denn eigentlich, kultur- und systemsensibel zu arbeiten?
Es bedeutet, doppelt Buch zu führen als Psychotherapeut, Psychotherapeutin nach Richtlinienverfahren. Wir haben ja einen Auftrag, wir haben einen Rahmen, wie wir etwas zu machen haben, zu welchem Zeitpunkt, welche Diagnose wir stellen und welche nicht. Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Buch, steht immer geschrieben, das Individuum ist eingebettet in einem sozialen, komplexen Kontext. Da kommt jetzt das System rein und die Kultur rein. Und Kultur ist, ich weiß nicht, also wenn wir 10 Leute fragen, welches Bild taucht auf, wenn du an Kultur denkst? Da kommt ja manchmal sowas, das Fremde, das andere, so ein bisschen, ne, so, oder an die eigene Kultur. Also man sieht vielleicht eher, man denkt vielleicht in Ländern oder Nationen, aber Kultur ist, wie alt bist du? Welches Geschlecht hast du? Was für eine sexuelle Orientierung hast du? Wie viel Geld hast du? Was für eine Religion hast du oder auch nicht? Das ist auch Kultur. So. Und das, finde ich, wird in den Theorien, zumindest die, die ich bislang kennengelernt habe, zu wenig berücksichtigt, ist aber mit das Wichtigste, um auch implizite Verhalten, also implizite Aufträge, die eine Person in sich trägt, zu verstehen. Das eine ist das bewusste Explorieren, das andere, da arbeitest du vielleicht auch noch mehr mit. Ich arbeite auch gern damit, mit so unbewussten Tendenzen, die sich wiederholen in der Beziehung. Quasi Dinge, die so ein bisschen fast beiläufig uninteressant erscheinen, die aber dahinter einen ganz dicken Impact haben, der biografisch begründet ist. Zum Beispiel, wenn eine Person aus, ich denke mir das jetzt aus Marokko in die Sitzung zu mir kommt und immer zuerst fragt, wie es mir geht, könnte ich das jetzt aus der westlichen Denkweise denken als, ist das ein Beziehungstest? Was möchte er von mir? Ist das eine Grenzüberschreitung? Und vielleicht ist das aber in seiner Kultur implizit vermittelt worden. Wenn du zu Gast bist, fragst du erstmal, wie es jemandem geht. Egal, ob das ein Therapeut ist oder das deine Tante ist. So. Und das ist aber wichtig, das Wissen, weil man dann weniger oder schneller in so etwas Pathologisierendes kommt. Wir gehen ja gesellschaftlich Richtung Superdiversität. Es ist nicht mehr haltbar zu sagen, psychotherapeutisches Denken alleine ist die Norm und alles außerhalb wird im psychopathologischen Befund eingetragen. Setzt aber voraus, dass auch die Psychotherapeutinnenschaft heterogener wird.
Mäßig, ne? Leider nur. Okay. Ja, und das, also, ne, das überhaupt auch erstmal wieder das, was du vorhin auch gesagt hast, diese Offenheit, dass wenn eine Person reinkommt und erstmal immer zu Beginn der Stunde fragt, wie es mir geht, nicht sofort, ne, das irgendwie in meine, also in die psychodynamische Therapie zu, Theorie zu verwursten, sondern eben mich auch zu fragen, könnte das auch noch an was anderem liegen als an, was weiß ich, innerer Konflikt XY oder sowas, ne,
Richtig.
oder Abwehrmechanismus,
Genau,
so.
und dass es nicht eine Abwehr ist, wenn jemand eine Frage zurückstellt, die in meinem Auge inadäquat erscheint oder so. Das ist genauso. Also so sehe ich das, so arbeite ich. Und mir erleichtert das ein bisschen dieses Detachment. Also wenn ich weiß, es gibt mehr als eine Wahrheit, immer wieder rauszugehen und zu gucken, Moment mal, das ist so meine Hypothese, die letzten vier Sitzungen gewesen, aber kann es sein, dass ich mich irre?
Ja.
So.
Hast du andere Beispiele aus deiner Arbeit, wo dir das besonders deutlich nochmal geworden ist? Also die Notwendigkeit, da jetzt kultursensibel zu arbeiten, außerhalb dessen, was uns in den klassischen Lehrbüchern und Curricula sozusagen gelehrt wird?
Naja, du, also das eine war ja gerade dieses Wie geht's Ihnen Beispiel, ne? Das heißt, das ist, ja, es ist im Endeffekt, also es ist ganz viel auf therapeutischer Beziehungsebene, wo ich kultursensibel arbeite. Es geht nicht um ZDF, Zahlen, Daten, Fakten oder sowas, sondern es geht auch um so etwas wie Gesten, wie jemand mit den Augen rollt, wie jemand ausatmet. Beispiel, was auch klassisch kultursensibel ist, wenn in bestimmten Kulturen das Hauptproblem beiläufig benannt wird und ansonsten über andere Familienmitglieder gesprochen wird, dass man das quasi mitschnallt, dass man nicht den Faden verliert und sagt, dann reden wir jetzt 50 Minuten über andere Familienmitglieder, sondern in Minute 15 wurde das eigentliche Problem, was ich denke, dass es sein könnte, nicht, dass es das ist mit 100%, wurde es erwähnt, aber es ist noch zu schambesetzt, als dass man länger als, sage ich mal, eine Minute drüber spricht, aber dass man das in der Folgesitzung zum Beispiel nochmal würdigt und anspricht, als sie sagten, Frau X, zum Thema Schlafhygiene. Da haben Sie ja das und das erzählt. Und dann waren wir ja relativ schnell bei Ihrem Mann. Wie schlafen Sie denn jetzt? Wurde es besser über die Woche? Und dass man da wieder so einen eleganten Einstieg schafft. Also vieles, was erzählt wird, wird ein bisschen anders. Also vielleicht ist es eher was, eine deutschere Kultur, etwas direkt anzusprechen. Was ist Ihr Problem? Und hier ist die Methode. In anderen Kulturen, da gilt es, so ein Gefühl zu entwickeln. Das ist einfach eine andere Art Melodie, miteinander zu reden und zu singen quasi, auf die man sich erstmal einstellen muss, ein anderer Rhythmus.
Ja, und überhaupt denke ich mir, also ich meine, das ist ja für viele Menschen auch, also dieses so lange, so viel nur über sich sprechen.
Ja, genau, solange über, das ist auch, genau, das ist auch was typisch Kultursensibles, ist sich klarzumachen, es gibt in einigen Kulturen eher das kollektivistische Ich. Nicht ich stehe im Vordergrund, sondern wir stehen im Vordergrund. Und westlich ist ja so typisch, dann wird da aufgeschrieben in der Dokumentation, mit Personen nächste Woche nochmal Introspektionsfähigkeit üben und so. Also, das sind so Dinge, die typisch westlich sind, in sich reinhorchen, was willst du, was brauchst du, was ist dein Bedürfnis, was für viele erstmal super fremd ist. Und das heißt aber nicht, dass, nur weil sie es nicht praktizieren, dass sie ungesünder leben oder so.
Ja, und das finde ich ja auch immer bei der Idee von, was könnte mir helfen, dass da ja, ne, also ob das jetzt Religion ist oder irgendwelche anderen Rituale oder was weiß ich, ne, wie der Familienzusammenhalt ist, etc., etc. Und dass wir ja da, also vor allem in der Psychotherapie, aber generell sozusagen in westlich-europäischen Ländern so eine Vorstellung davon haben und es aber ja ganz, also anders, wo auf der Welt ganz anders aussieht.
Absolut. Und das, aber da erstmal hinzukommen, zu sagen, und das ist in Ordnung, das ist, glaube ich, der Knackpunkt, den ich eigentlich darstellen will, ist, das gleichwertig zu empfinden und nicht als etwas, das ist so die Nebenquest, die der Patient, die Patientin mitbringt, und eigentlich sind wir hier die Hauptquest, sondern dass man das gleichwertig als Erklärungsmodell in Betracht zieht.
Und hast du da auch ein Beispiel zufällig? Kommt dir da gerade was?
Ja, ich musste letztens denken über, klassisch sind ja, das habe ich in dem letzten Podcast auch schon mal gesagt, sind Djinns, also Geister. So, wenn man so auch in der türkischen Kultur guckt, also wenn man so diese Situation hat, Mann, Frau wacht nachts auf, kann sich nicht, Schlafparalyse, kann sich nicht bewegen, hat die Augen auf, hat das Gefühl, Druck auf der Brust zu haben, hat die religiöse Erklärung, auf mir saß ein Djinn. Und dann halte ich im Vortrag über, was eigentlich so im Gehirn passiert und dass das auch mal turnusmäßig vorkommen kann. Die Frage ist, muss ich ihm seine Erklärung oder ihr wegnehmen, damit ich mich wissenschaftlich westlicher fühle? Oder kann ich sagen, was könnten wir im religiösen Rahmen, das müssten Sie mir dann vielleicht nochmal erklären, ich muss ja den Koran nicht auswendig gelernt haben, um jetzt darüber zu sprechen, aber Sie sind ja der Experte, was könnten wir jetzt mit Unternehmen zusammen oder Sie, dass das wahrscheinlich nicht mehr auftritt? Und dann könnte es sein, weiß ich nicht, ich muss nochmal beten oder so. Das könnte etwas sein, jetzt nicht zwanghaft beten, ne? Das, sonst kommst du in eine ganz andere Problematik neu rein, aber so, dass man das klar abgrenzt, sagen, was könnte gut sein, nochmal zu tun, zu lüften, wann passiert das nicht, aber dass man ihm das nicht gleich so wegnimmt. Warum denken Sie, sollte ein Djinn auf ihn sitzen? Gibt es da Gründe für? Dann wärst du vielleicht beim Thema Schuld. Ja, ich habe doch X oder Y, ich bin noch ein schlechter, keine Ahnung, Baba oder so. Habe ich noch nie erzählt, meine Familie weiß davon nichts, was ich denke, sie sind der Einzige. Ja, okay, dann arbeiten wir damit und dann können wir vom Djinn zur Schuld kommen.
Und da kommt man sogar wahrscheinlich viel eher hin, als hättest du dein neuropsychologisches Modell rausgeholt und
Naja, wenn ich dann sage, wissen Sie, ich war in drei Schlafseminaren und das ist das und das, das ist halt super invalidierend.
Vor allem, also zumindest die paar Bruchstücke, die ich über Schlafparalyse weiß, ist ja wirklich, also warum sehen Leute da manchmal, also ob das jetzt Dämonen sind oder Spinnen oder was weiß ich, und
Ja.
es ja trotzdem, also egal, ob es dafür eine neurologische Erklärung oder was auch immer geben kann, ist ja trotzdem total angstbesetzt. Und die
Ja,
Bilder, die
genau.
dann da auftauchen können, können ja trotzdem, also ich bin ja sowieso immer ein Fan von Bildern, in der Arbeit, auf
Ja.
welche Art und Weise auch immer, trotzdem betrachtet werden.
Ja, genau.
Ja.
Genau, aber damit kommt man so nicht sneaky im Sinne von, da will ich eigentlich heimlich hin, aber wenn man dem Raum gibt und die Person, das Interessante ist ja nicht immer, was die Person sagt, das Interessante ist, nachdem die Person gesprochen hat, wenn man ins Gesicht schaut und die Gedanken, die dann im Kopf sind, und wenn man die dann mal laut ausspricht, dann kommt zum Beispiel, wenn wir das Thema nochmal nehmen mit Jin, und dann ich frage, Sie gucken ja jetzt die ganze Zeit auf den Boden,
Ja.
worüber denken Sie nach? Ja, ich denke gerade über Schuld nach. Ah, okay. Und dann sind wir bei den eigentlichen oder eher eigentlichen Themen.
Ja. Da können wir ja jetzt auch gleich zu dem schon oft angeteasten Thema kommen. Was be beinhaltet denn eine kultursensible Betrachtung von Themen wie Schuld oder Scham, aber vielleicht auch Leistungsdruck, dem Gefühl, nicht gut genug zu sein? Da können wir ja noch zu kommen. Bleibt mal vielleicht erstmal bei Schuld und Scham.
Ja, das ist natürlich jetzt eine große Frage und wir könnten das eigentlich durchexerzieren für verschiedene Individuen und Personengruppen, aber eigentlich ist es so ein bisschen Wiederholung, was ich meinte, ne, dass Kultur ja gerade, also was ist denn eigentlich Kultur? Im Endeffekt ist es ja ein Interpretationsrahmen und eine Weitergabe von Person zu Person, was Bedeutung angeht. Ne, da es geht eigentlich da, ob das jetzt existenziell so ist im Sinne von, dass das UNESCO-Welterbe, so darauf einigen wir uns, das ist Kultur, oder wir halt subjektiv von Kultur ausgehen, indem man sagt, bei uns isst man das Essen mit der Hand. Das ist nichts, was an der Wand steht als Gesetz, sondern das habe ich durch Beobachten gelernt. So, und diese Prozesse herauszuarbeiten, also das Beobachtbare, Unausgesprochene zu benennen, ist ein Stück weit, finde ich, kulturelle Arbeit mit der, jetzt nochmal zusammengefasst, was ich vorhin meinte, mit der demütigen Haltung, nicht im Sinne, ja, wusste ich doch, sondern okay, krass, das war mir bei Ihnen gar nicht so bewusst, dass das eine Rolle spielt. Habe ich heute auch wieder was gelernt, richtig gut. So, ne, nicht, man muss dann nicht unterwürfig sein als Therapeut, aber offen und fragend so. Und dann kann man über Schuld und Scham nochmal anders reden. Das ist ja nicht, also nicht der Endgegner, aber das ist bei vielen Familien, sage ich mal, oder Familiensystemen ein Thema, was meistens unausgesprochen ist, Scham oder Schuld. Der Klassiker, den wir haben oder haben werden, denke ich, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ist zweite, dritte, vierte Generation mit Migrationsgeschichte jetzt in Deutschland. Der Klassiker ist zu Hause, bleib ein Stück weit identifiziert mit uns, bleib uns treu. Vielleicht auch im Sinne des Religiösen, der Sprache, der Bräuche. Aber wir wären auch stolz auf dich, wenn du Jura studierst. Doppeltes Buch, Leistungsdruck und irgendwen werde ich auf dem Weg wahrscheinlich mal enttäuschen. Schuldig werde ich mich fühlen, wenn ich in eine WG ziehe, vielleicht, wenn ich das erste Bier trinke, obwohl ich das gar nicht darf, auf einer WG-Feier. Und Scham werde ich vielleicht parallel empfinden, weil ich mich so wie ein Alien Alienationsgefühle in meiner Kohorte erlebe.
Und
So.
es ist ja auch spannend, dass ja in dem Moment, also der Konflikt, der da ja entsteht im Inneren und potenziell auch im Äußeren, ja auch daher entsteht, dass viel, was zum Beispiel nicht einer westlich/deutschen Vorstellung von Kultur entspricht, irgendwie so frowned upon ist. Also irgendwie nicht so, es wird so geduldet, aber es ist irgendwie nicht so der Status quo sozusagen. Also wenn der jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe auf eine WG-Party, aber Leute, ich trinke nicht, dass dann sofort Leute kommen und sagen, hä, wieso nicht? Was denn da los? Bla bla bla.
Ja, genau.
Ne? Und
Ja.
das aber eigentlich, also
Jetzt hast du ein Stück deutsche Kultur gerade benannt, ne?
ja, Bier trinken zum Beispiel, ne? Oder generell
Ja, es
trinken, ne?
ist gar nicht abwertend gemeint, aber
Ja.
dass, wenn wir zusammen trinken, gehen wir davon aus, dass die meisten trinken werden.
Ja, und es gibt ja viele Leute, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nichts trinken und
Genau.
trotzdem
Genau.
immer wieder dann eben auch erleben. Also es ist ja beschämend, es kann potenziell beschämend sein, auch wenn es von der anderen Person nicht so gemeint ist, dass man sich dann da rechtfertigen muss, ne? Und so wie, aha, da,
Genau.
ich mache was anders als das, wie vielleicht irgendwie
Ja.
erwartet wird. Und das eigentlich, genau, dachte ich jetzt gerade, dass diese Form von Scham und Schuld, die du gerade angesprochen hast, ja eigentlich daraus entsteht, dass so wenig, also diese ausgelutschte Wort von Toleranz, aber auch Integration von sozusagen ganz verschiedenen Kulturen und Arten zu leben letztendlich auch
Ja, genau.
in
Ja.
Deutschland zum Beispiel herrscht und dass es
Ja,
dann einfach halt
ja.
als anders, hast du ja vorhin auch gesagt, gelabelt wird und es müsste es ja nicht
Ja,
sozusagen, ne?
genau. Und ich glaube, oberflächlich ist das auch so, dass ganz viel Toleranz da ist. Ich glaube aber im gelebten Alltag, dass das noch nicht so ganz da ist. Ich habe das ewig her. Ich höre nicht häufig Podcasts, aber eine kurze Anekdote. Das war Felix Lobrecht, glaube ich. Der gemischtes Hack. Der erzählt ja manchmal auch also abgespacete Sachen so. Und eine Sache war, dass ich weiß nicht, ob das ausgedacht war oder ein Sketch, ne? Aber er meinte, ich habe mal Personen als westlich gelesen, beobachtet, wie die auf einer Demo stehen gegen rechts und so pro Vielfalt und dass die da so rumgrölen. Und dann habe ich beobachtet, dass zwei deutlich gelesen als Südländer zu denen gehen und näher kommen und nach Feuer fragen und die Leute, die protestieren, zusammengezuckt sind. Also im Sinne nach außen sind wir das, aber im eigentlichen Erleben ist das noch nicht integriert, sondern irgendwie geht doch eine Schublade auf und ich muss kurz zusammenzucken. Sinnbildlich jetzt, ne? Das kann man jetzt nicht übertragen auf den Alltag, was ich gerade sage, aber dass es nicht so gelebt wird, wie es propagiert wird.
Ja, genau.
So.
Ja.
Und das ist so die Frage. Man kann es, glaube ich, es wird lange dauern. Es ist kein Ding von, Leute, ihr müsst alle Buch X lesen und auf Seite 37 genau durchlesen, sondern es ist, glaube ich, etwas, das durch implizites Vorleben in Kontakt treten miteinander, Jahre vergehend, also Faktor X auch mit eingerechnet, dazu führen wird, dass wir uns annähern, kulturell.
Ja, hoffentlich, ne?
Und das, ja, und das ist eher wirklich eine, das klassische, auch ausgelutschte Wort, eher multikulturell wird. Dass wir uns nicht entscheiden müssen, die Kultur plus die Kultur, sondern alle Kulturen
Ja.
sind erlaubt.
Und dann ja sicherlich auch einiges in der Psychotherapie nochmal überarbeitet werden müsste an Theorien und Vorstellungen und so
Ja,
Arbeitsweisen, ne?
das Erste, was passieren müsste, wäre, kultursensible Seminare als Standard anzubieten und nicht als nices Add-on mal am
Ja,
Wochenende.
oder etwas, was man sich selber raussuchen und selber bezahlen muss, im besten Fall, ne? Oder
Genau.
verpflichtende Fortbildung.
Ja.
Ja,
Ja.
genauso wie halt über diverse Symptome und Diagnosen. Also das ist ja auch nochmal, finde ich, ein interessanter Punkt, Diagnosen nochmal kultursensibel zu betrachten und welcher Ausdruck von Symptomen was, wie, wo bedeutet. bedeuten kann und auch wie das in anderen Kulturen mit Bedeutung aufgeladen wird.
Ja, genau. Und da gibt es ja auch, da gibt es ja schon auch Studienlage, jetzt nicht so die dickste, aber gibt es ja auch schon so, ne, die klassischen mit höheren Prävalenzen, ne, vor allem sowas wie Ängste, somatoforme Störung, Depressionen, PTBS, ne, dass sich das durchaus sehr variabel äußern kann.
Ja, genau.
Was mir noch so ein bisschen einfällt, was manchmal in einem therapeutischen Kontext, das gut gemeint ist eigentlich, passiert ist, dass manchmal so in zwei Lager geteilt wird, was Kultur angeht. Entweder gibt es so eine Kultur, Culture Blindness, Kulturblindheit im Sinne, für mich sind alle gleich, ich mache keine Unterschiede, oder so eine Überkulturalisierung. Ja, das ist ja ganz klar, bei Ihnen ist das wahrscheinlich so. Und
das also, liegt
dass
alles
man so
an der Familie, also im Sinne
ja,
von an der Kultur, in der Sie und Ihre Familie leben.
Dass man zu sehr dann pro Kultur ist und eventuell eine Schublade aufmacht, die eigentlich gar nicht da ist.
Ja, das hat eine Freundin von mir erlebt mit ihrer Therapeutin auf jeden Fall. Da wurde immer alles auf die muslimische Familie gemünzt und sie meinte, also nach meinem Empfinden hat das jetzt erstmal wenig damit zu tun, sozusagen.
Ja, genau. Es muss, und dann sind das so Sachen, ne, wenn man dann damit arbeitet, wieder plastisch, dass man sagt, ach, vielleicht hat das gar nicht so viel damit zu tun, ob eine Person Moslem war oder ist, sondern wie die Interaktion zwischen Mutter und Tochter war.
Ja.
Ganz religionsunabhängig. Aber ganz unabhängig ist natürlich nicht, weil es wird ja moderiert mitunter vielleicht durch Religion und Religion formt eventuell auch bestimmte Verhaltens- und Ausdrucksweisen. Ne?
Ja.
Aber so, dass man es nicht nur schiebt auf, ah, das war jetzt die Religion oder so.
Ja. Ja, dazu hatte ich vorhin auch einen Gedanken. Ich habe jetzt in letzter Zeit oft zu tun gehabt mit so Zeugen Jehovas und einmal auch so Mormonen. Also ich habe selber eine Patientin und in einem, spannenderweise saß ich in einem Fallseminar, wo es drei Patientinnen gab, die alle Zeugen Jehovas oder Mormonen Background hatten und mir da nochmal ganz anders deutlich geworden ist, was das, also jetzt in der psychodynamischen Theorie reden wir ja vom Über-Ich, aber das kann man ja verallgemeinern als moralische und normative Vorstellungen, die irgendwie einen Druck sozusagen auf uns auch aufbauen. Und dass ich dann dachte, dass das ja auch etwas zum Beispiel sehr kulturspezifisches ist. Also ich meine, das ist natürlich bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel echt extrem. Also dass es ja wirklich so autonomiebeschneidend ist, weil du ja mit quasi kompletter Zerstörung und Vernichtung bedroht wirst, wenn du dich nicht adäquat verhältst. Und das auch, also ja, die Inhalte, die mir die Patientin da so erzählt, also wirklich einfach traumatischen Charakter haben, was man da schon als kleines Kind vorgelesen bekommt für Szenarien. Aber letztendlich, also muss man ja jetzt zum Beispiel mal nur nach Deutschland gucken, dass ständig geglotzt wird, was die Nachbarn machen und bei wem das Gras wie lang ist und wer ne, wie sich zugeknöpft oder nicht anzieht. Dass das ja auch kulturabhängig ist, was sozusagen jetzt im Über-Ich sprech, das im Über-Ich verankert wird. Und dass ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass oft so dieses, also vor allem bei Religion und vor allem aber nochmal bei Religionen, die nicht das Christentum sind, ja, das ist ja das und das ist so total streng und da gibt es diese Regeln und oh Gott, das muss ja schrecklich für sie und deswegen sind sie jetzt depressiv, so nach dem Motto. Aber dass total vergessen wird, dass es in jeder Kultur solche krass normativen und potenziell beschneidenden Vorstellungen gibt eigentlich.
Ja, total. Ich muss da immer so ein bisschen, also dieses... Ich musste gerade so denken an so klassisch Täter-Opfer als Beispiel oder Gut und Böse, also dieses dichotome Denken. Zum Glück sind wir bei den Guten und die Outgroup sind die Schlechten, so nach dem Motto, da tendieren wir ja eher zu, ne? Die Abwertung von außen, also das Äußeren und uns aufwerten, so als Gruppe, in Gruppenprozessen. Da muss ich irgendwie so dran denken, dass eigentlich, aber das ist super schwer, einem Einzelnen das einfach so per Wort zu erklären, zu sagen, weißt du, das, was du in den anderen siehst, das siehst du auch ein Stück weit, weil du das vielleicht auch in dir trägst. Aber das ist manchmal schwer, wenn so Ich-Synton, also zu sich gehörig empfunden wird, das so wahrzunehmen an sich. Ne? Aber eigentlich haben wir alle in uns Täter, Opfer, alles Mögliche. Gut, böse, nenn es, wie du willst. Ich halte ja nicht so viel von diesen Kategorien, aber die simplifizieren halt das Leben, ne? Und werden genutzt.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein wichtiger Punkt ist, also je nachdem, was der explizite und implizite Auftrag der Patientin an uns ist, aber eben auch genau damit, also dass das alles letztendlich ja innerlich integriert werden kann. Also wir reden von, was weiß ich, Täterintrojekten zum Beispiel. Und zu sagen, aha, ich habe diese Teile auch in mir. Also ich finde, so ein klassisches Beispiel ist jetzt, also gerade in der deutschen Sozialisierung so, ah nee, das macht man nicht. Oder was sollen denn dann die Leute denken? So, und ich habe total oft Patientinnen da sitzen und sagen, ich kann ja jetzt nicht schlecht über meine Eltern reden, das macht man ja nicht. Das ist vielleicht nicht mal unbedingt nur Deutsch, aber so. Und dass ich dann denke, ah ja, okay, da ist sozusagen was verinnerlicht, was ja nach innen eine totale Einschränkung darstellt, über bestimmte Dinge nicht sprechen zu dürfen, also so ein Verbot richtig, wo ja auch Schuld schnell wieder reinkommt, ne, und Scham, aber das ja auch wiederum was ist, was dann nach außen auch wirkt, was ja,
genau,
auch beziehungsgestaltend oder nicht gestaltend ist sozusagen.
Richtig, ja, genau. Ganz genau. Das ist in, ja, Introjekt hast du eigentlich ganz schön gesagt. So, ne? Chemotherapie wäre das wahrscheinlich ein strafender oder leistungsfordernder Anteil.
Ja, genau.
So, aber das würde, genau, das agiert auch aus dem Innerpsychischen heraus, ne? In die Interaktion, das Interpersonelle. Ja,
Ja.
ja. Aber das sind ja die Punkte, wo wir die Schnittstelle dann entwickeln, als Resonanzkörper therapeutisch gesehen.
Ja.
Da mitgehen können, ne? Oder eben nicht.
Ja, genau. Und da glaube ich eben auch nochmal wichtig ist, wenn wir über Kultursensibilität sprechen, da, indem wir unser Verständnis erweitern, ja auch wieder mehr, viel mehr Spielraum ist, mit diesen Begriffen und diesen Arbeitsweisen sozusagen zu hantieren, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und naja, weil irgendwie unsere westliche Vorstellung davon, was das Über ich zum Beispiel prägen kann, da halt vielleicht jetzt irgendwie gerade nicht so zu passt oder so.
Ja, genau. Also immer, ich, also das wäre eben mein Tipp, immer therapeutisch, das kann man auch in den Alltag einsetzen, dass ich immer davon ausgehe, dass ich, was ich sehe, es unvollständig sehe, immer. Das finde ich ganz wichtig. Sonst kommst du, also die Dinge, es gibt Dinge, die nicht sichtbar sind, obwohl sie da sind, sage ich mal so. Besser kann ich es gerade nicht sagen. Und es wäre anmaßend, einfach nur sich auf Dinge zu konzentrieren, die ich sehe.
Ja, und was ich auch noch gedacht habe zur Scham, dass ja bestimmte Aspekte aus in Anführungsstrichen anderen Kulturen beschämt werden. Und nicht nur in Deutschland, sondern eben zum Beispiel auch im Psychotherapieraum. Also das hatten wir ja vorhin auch mit dem, wie geht's Ihnen am Anfang der Stunde, ne? Und das dann, wenn du dann zurückfragst, wieso fragen Sie das? Das ist ja auch was total Beschämendes, wenn man es eben
Ja.
nicht zum Beispiel kultursensibel betrachtet.
Genau. Auf jeden Fall. Das wäre etwas, wo man jemanden blamen für kann. Definitiv. Das ist ein Beispiel. Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele. Ich glaube, das hängt. Das eine ist Kultur, aber ich habe ja auch gesagt, Kultur kann man ja auch so ein wenig aufhalten in verschiedene Bereiche. Ich finde, Scham ist häufig so konnotiert mit einer, ich habe das vorhin als Klassismus bezeichnet, das spielt auch eine Rolle, aber in so einer Art Ranking. Ich finde, Menschen, die sich selber nicht als gleichwertig zu einer anderen Person betrachten, schämen sich eher als die Personen, die sich mindestens gleichwertig oder übergeordnet betrachtet, ne?
Ja.
Weißt du?
Ja.
Also das kann ich nur von mir so sagen. Also ich kann ja jetzt nicht, mein Denken, Student in den 20ern, ich kann doch jetzt nicht erzählen, dass bestimmte Freunde von mir X und Y eine Straftat machen an der WG-Feier. Das gehört da auch nicht hin, dass ich überspitze, das würde ich
Ja,
nicht
ja.
machen. Ne? Aber so als Beispiel, das ist nicht angemessen in dem Rahmen, wo eigentlich in der WG-Feier im Kreis gefragt wird. Die erste Frage, die immer gestellt wird, ist, und was studierst du? Es wird nicht gefragt, hey, was kochst du gerne oder so, sondern es wird gefragt, was studierst du? Bei meiner Frau habe ich noch, die hat Jura studiert. Es war noch eine spannende zweite Runde der Frage, was arbeiten deine Eltern? Ist die nächste Frage. Und jetzt stell dir mal vor, du bist die erste Person, die studiert und deine Eltern, dein Vater ist auf Montage, der Klassiker, und deine Mama, du hast nur drei Geschwister, hat Care-Arbeit gemacht. Wie viel Bock hast du zu sagen, ja, mein Vater, der hat ganz lange, der ist jetzt in Rente, der war Oberstaatsanwalt in XY. Wie viel Bock hast du zu erzählen, dass dein Vater auf Montage geht?
Ja, oder Bürgergeld oder Arbeitslosengeldempfängerin ist, war.
Genau. Und da hat, das ist Scham dann.
Ja, ja.
Und wahrscheinlich wird sich der Sohn des Oberstaatsanwalts weniger schämen. Er wird es wahrscheinlich auch nicht so krumm nehmen, wenn dein Vater oder deine Mutter XY ist, aber für dich selber als Subjekt.
Ja.
Im
Naja,
Ranking.
ja, weil es ja etwas ist, was man gelernt hat, was vermeintlich beschämenswert ist in
Ja,
unserer Gesellschaft. Ne? Und
genau.
das finde ich auch spannend bei Scham, dass das ja die Emotion ist, die immer einen anderen braucht oder eine andere. Also
Richtig,
du
es ist
schämst
eine
dich ja,
soziale Emotion im Endeffekt.
Genau.
Ja.
Und du schämst dich ja nie, kein Kind auf die, kommt auf die Welt und also Traurigkeit, Angst, Wut, genau, das alles klar. Aber Scham kann ja auch, wenn man sagt, naja, ich habe mich da vor mir selber geschämt, eigentlich ist es immer irgendein internalisiertes, ne,
Immer.
internalisierter Blick von außen.
Ja.
Und bei Armut ist es ja auch einfach so, dass das beschämt wird auf ganz
Das ist so.
unterschiedlichste Arten und Weisen in unserer Gesellschaft.
Genau. Ganz genau. Auch so auf Dinge, die, auf die kommst du einfach nicht. Das vom Hochhaus, es hat, glaube ich, mal, weil Hochhaus ein Thema war beim Podcast Rätsel des Unbewussten. Da ging es ja auch um Armut. Und da haben die das ganz schön im Beispiel gesagt, so sich schämen und 3 Stationen vorher aussteigen im Bus, um dann zu Fuß nach Hause zu gehen.
Ja.
Weil man sonst quasi lokalisieren könnte, wo kommt diese Person eigentlich her, von der Herkunft. Das ist zum Beispiel so etwas. Das sind so Mini-Dinge, die fallen. Wir nennen das ja dann so ein bisschen in der VT, wenn wir sowas, das nennen wir Sicherheitsverhalten. Dinge, die wir so gedanklich oder subjektiv oder in der Mikro-Variante im Verhalten praktizieren, ohne dass die anderen es mitschneiden. Als Schamregulator.
Ja, um das so ja ein bisschen auch zu vertuschen, ne?
Genau. Genau.
Ja.
Das ist kein, also quasi, dass es keine Zeugen gibt.
Ja.
Weil die Zeugen brauchst du für die Scham.
Ja. Und spannenderweise, ich weiß nicht, ob dir Leon Wurm sein Begriff ist, der hat zu Scham geschrieben. Es gibt auch ein,
Ja, tatsächlich,
ja,
ja.
und es gibt auch ein ganz schönes Interview mit dem auf YouTube. Ich mag den ja, der ist so, der spricht so bedacht und irgendwie so,
Ja.
ja, ich finde ihn toll. Ich packe es in die Shownotes. Auf jeden Fall hat er ein Buch ja auch geschrieben über Scham und schreibt oder spricht von so einer Seelenblindheit und das sozusagen, das beinhaltet. Entweder du zeigst etwas von dir und es wird aktiv abgewertet, oder aber auch es kommt einfach gar keine Reaktion. Und ich habe so gedacht, also, ne, und dass sozusagen das, was du da von dir preisgibst, einfach so ins Leere verfließt und dein Gegenüber nicht darauf reagiert. Und ich habe gedacht, bei diesem Beispiel, was du von der WG-Party gebracht hast, so ein, ah ja, mein Vater arbeitet auf Montage oder was weiß ich, bekommt Bürgergeld und dann so ein betretenes Schweigen.
Genau. Und das ist ja manchmal für einige noch schlimmer, als wenn jemand einfach reagiert, also offenkundiger reagiert hätte. Weil das Schweigen lässt ja nochmal, also macht ein unfassbares Fass auf an Interpretationsmöglichkeiten, was das jetzt bedeutet, dass geschwiegen wird.
Ja.
Was meistens ja auch ein Rückschluss ist, dass die Leute selber damit nicht viel zu tun haben, auf der WG-Feier als Beispiel,
Ja.
und selber unbeholfen sind, wie sie jetzt darauf reagieren sollen.
Ja.
Ne?
Ja, total.
Oder sich selber stellvertretend schämen, dass es ihnen so gut geht, auch eine Hypothese.
Ja, genau, das, also das ist ja auch, Scham ist ja auch einfach hochgradig
Ja,
ansteckend
genau.
auf irgendwelche, genau, Arten und Weisen. Genau, ich würde mal noch zu einer weiteren Frage gehen, die noch mal ein bisschen an das Thema Kultursensibilität anschließt. Du hast, ich habe auf deine Website geguckt im Vorfeld, habe ich dir ja schon erzählt, und du hast da so verschiedene Fragen gelistet, mit denen du dich thematisch eben auch so befasst oder die auch in Beratung ein Thema sein könnten. Und unter anderem hast du da geschrieben, wie gehe ich mit Loyalitätskonflikten hinsichtlich Werte und Kultur um? Wie ist das gemeint?
Das ist das, was ich vorhin ein bisschen als Beispiel meinte. Das war jetzt dieses Studentenbeispiel, ne? Also im Sinne von Eltern treu bleiben und gleichzeitig verlasse ich so ein bisschen den erwarteten Loyalitätsbereich gegenüber meinen Eltern, vielleicht auch Geschwistern, und gehe so in den anderen Range, wo die mich vielleicht gar nicht sehen wollen. Und das ein bisschen bedeutet auch Abschied nehmen auf der Beziehungs- oder Familienebene von bestimmten vielleicht Werten, vielleicht auch von bestimmten Beziehungsangeboten, die mir dann verwehrt werden oder eben verstärkt werden, je nachdem. Aber das führt, also das kann ich so aus der Arbeit mit Personen mit Migrationsgeschichte sagen, dass das ein sehr häufiger Punkt ist, sind Loyalitätskonflikte innerhalb der Familie oder Abnabelung, Identitätsprobleme über die Jahre, gerade die Personen, die hier geboren sind und nicht irgendwie mit 6, 7 kamen, sondern hier schon sozialisiert sind, und merken, irgendwie stimmt, also gehe ich nicht d'accord mit dem, was zu Hause praktiziert wird. Und will aber aus Angst oder Scham beispielsweise oder ja, oder Angst vor Zurückweisung oder vielleicht auch Bestrafung, da jetzt nicht auffallen, was mache ich jetzt? Und daraus entwickeln sich mitunter ja auch pathologische Symptome oder können, ne? Wenn
Ja.
innerlich der Konflikt zu groß ist und äußerlich nicht gerieben werden darf.
Ja.
Das wäre ein Punkt, ja.
Und was wäre dann in kurz, da wir ja jetzt nicht mehrere Beratungssitzungen haben, deine Antwort? Wie
In
gehe ich damit
kurz.
um?
Also da gibt's, also ich wünschte, ich könnte sagen, dann mach einfach X, aber so ist das nicht. Ne? Ich weiß, dass es Personen gibt, und das hatte ich auch schon in jüngeren Jahren, eher in der Gruppentherapie, wo ich wirklich lange mit einer Patientin, einer Türkischen, gearbeitet habe, die gelitten hat unter ihrer Familie, aber im Kern mit ihrer Familie sein wollte. Das ist manchmal auch sehr schwer für mich als Therapeut oder für viele TherapeutInnen auszuhalten, zu sagen, die Person entscheidet sich derzeit so. Daran ist muss nichts pathologisch sein oder im Sinne, eigentlich weiß sie noch nicht, was gut für sie ist, sondern sie hat einfach den Wunsch, mit der Familie zu sein, aber die Art und Weise, wie die Familie mit ihr umgeht und was sie von ihr erwartet, auch im religiösen Sinne, geht nicht. Na, und muss man einfach ehrlich sagen, da gibt es nicht immer die geile Lösung, ne? Dass du sagst, ja, und dann haben wir das erarbeitet und dann hat sie das zu ihren Eltern gesagt und dann haben die alle sich in den Arm genommen, so ist das dann nicht. Dann geht es manchmal auch einher mit, ich muss ausziehen und manchmal gibt es Kontaktabbruch.
Ja.
In ihrem Fall war es nicht so, weil sie Kontakt haben wollte. Sie hat sich tatsächlich entschieden zu sagen, ich ziehe den Kontakt vor und ordne die Symptome unter.
Naja, und genau, einerseits dachte ich jetzt gerade, dass wir ja oft auch als Psychotherapeutinnen, also sollen wir ja nicht, aber haben wir ja doch recht deutliche Vorstellungen davon, was gut wäre für unsere
Genau.
PatientInnen, also dieser oder jener Job oder diese Entscheidung oder nicht oder keine Ahnung. Also außer wenn wir jetzt wirklich über Missbrauch reden. Ich denke, da muss man auch einfach Klarstellung beziehen.
Ja.
Aber das auch da, also glaube ich, spielt ja auch die kulturelle Vorstellung wieder mit rein, ne? Zu sagen, also, naja, wenn die Familie nicht gut ist, dann müssen sie halt ausziehen und das ist halt aber irgendwie, also muss ja nicht mal nur mit zum Beispiel bei einer türkischen Familie so sein, kann auch bei deutschen Familien so sein, aber das nur weil unsere Vorstellung das wäre was Befreiendes, das wäre was Autonomes oder ne,
Ja,
wie auch immer,
ja.
dass es gar nicht an uns ist, das sozusagen zu entscheiden.
Mhm.
Das ist eine. Und das andere, was ich noch dachte, ist, kann ja auch ein Teil der Therapie sein, das dann einfach halt mitzuhalten und eben, dass ein Raum da ist, darüber zu sprechen, so ist es und ich kann das gerade jetzt nicht ändern, weil ich möchte mit meiner Familie sein und trotzdem ist es schwierig oder bedrückt mich oder keine Ahnung und das dann halt zu halten.
Ja, absolut. Und was auch immer wieder geht, so komisch das klingt, ist, sich gemeinsam alle paar Sitzungen, auch mal, wenn es um das Thema geht oder kontinuierlicher um das Thema geht, sich die Bilanz oder die Kosten anschauen, die die Entscheidung mit sich bringt. Wie ist das momentan, wenn Sie entscheiden sich ja derzeit dafür, wie ist das? Ist etwas besser geworden? Gibt es etwas, was genauso ist? Ist so, also ganz simpel gedacht, ne, schlechter? Weil manchmal ist gar nicht bewusst, was eigentlich das für mich bedeutet, auch im seelischen oder körperlichen oder im finanziellen, wie du es auch drehen willst, mich dafür zu entscheiden. Das ist ja manchmal nicht immer so bewusst kognitiv, sondern es sind ja manchmal auch so emotionale, implizite Entscheidungen, ne?
Ja, und also irgendwie dachte ich auch gerade, also vor allem wenn wir in so kollektivistischere Systeme schauen, aber auch, also ne, Zeugen Jehovas Gemeinschaften, so im
Ja.
weitesten Sinne, dass ja auch da diese Individuation, also manchmal geht es mit Verstoßenwerden einher, denke ich jetzt an die Zeugen Jehovas, und das ist ja auch einfach, wird ja auch als sehr gefährlich erlebt, jetzt nicht mal nur wegen so Endzeitszenarien, sondern auch, also wir Menschen brauchen ja auch einfach andere Menschen, ne? Aber dass eben diese Vorstellung von, naja, ich ziehe halt aus und dann, was weiß ich, wohne ich halt erstmal alleine oder keine Ahnung, dass das ja auch was ist, was sich dadurch vielleicht viele Menschen nicht vorstellen können oder was eben auch noch mal viel angstbesetzter ist und dass ja das dann dem so, also das ja auch entgegensteht und das mir auch erstmal bewusst werden muss irgendwie.
Genau. Und was manchmal auch passiert ist, wenn Entscheidungen getroffen werden, die allen Beteiligten im System wehtun, im Nachgang aber sich auf einmal Chancen auftun, die es vorher nicht gab, weil die Familie zu verstrickt war im Miteinander. Denk mal an so klassische Dinge wie Parentifizierung, ne?
Ja.
Wenn eine Person die deutschsprachigste in der Familie ist und sagt, ich möchte aber jetzt nicht mehr Korrespondentin, Korrespondent sein und bin raus, dann wirkt das auch für mich therapeutisch so, aber wie wird die Mutter oder der Vater jetzt kommunizieren mit den Behörden? Wie soll das alles gehen? Und irgendwie geht es dann doch. Also nicht im Sinne, dass es immer gut, aber in manchen Fällen war es gar nicht schlecht, um in die Selbstständigkeit elterlicherseits zum Beispiel zu kommen.
Ja.
Was einhergeht, ist natürlich, dann kommt wieder das Thema Schuld meistens auf, lasse ich meine Eltern jetzt im Stich. Und das gilt es halt irgendwie nicht irgendwie, sondern ganz klar aufzufangen, ganz klar einzuordnen, Zeit geben, das wird dauern. Vielleicht auch nie ganz weggehen, das Schuldgefühl. Kann auch sein. Und trotzdem ein gutes für sich, ein gutes Leben, aber auch im Miteinander zu finden. Ne? Und das kann Jahre dauern oder vielleicht nie ganz einkehren. Aber diesen Mut aufzubringen, mal was anders zu machen, das ist schon bei einigen Fällen sehr gut gewesen.
Ja. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar das eine, vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf die Podcast-Folge mit Philipp zu transgenerationaler Traumatisierung. Auch eine Frage, die du auf deinem Blog hattest und eben auch anschließend jetzt nochmal an viele Themen, die wir heute schon geschnitten haben. Wie gehe ich mit familiärer transgenerationaler Weitergabe um? Beziehungsweise vielleicht heute auf den Podcast gemünzt, was bedeutet das auch nochmal im Kontext von einem Kultursystem? sensiblen psychotherapeutischen Arbeiten.
Ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Ob das jetzt kultursensibel ist oder mit dem Blick auf transgenerationale Weitergaben. Übrigens können die Weitergaben ja auch positiv sein, ne? Das wird ja immer so negativ konnotiert. Ja, kulturelles Gut weiterzugeben, kann ja auch was Schönes sein.
Ja. Und glaube ich auch, also eine wahnsinnige Ressource, die eben auch zu einer, diese zu würdigen, auch in der kultursensiblen Psychotherapie Platz haben muss.
Ja,
ne?
genau. Was ich mache, also das ist jetzt nicht der Trick 3000 oder so, aber was wirklich, wirklich hilft, denk an Generation, denk an Kultur. Ich lade immer die Angehörigen ein. Weil das ist ja das, was wir am Anfang hatten, individuumszentriert löse ich dadurch auf, indem das Kollektiv mitkommen darf. Das Schlimmste ist, jemanden 20 Sitzungen zu sehen, dem irgendwie gewaltfreie Kommunikation beizubringen und zu Hause wird es nicht praktiziert und die Personen sind gar nicht abgeholt in den Prozess, den eine Person 20 Stunden schon gesammelt hat. Das ist doch das Beste, regelmäßig, und das Recht haben wir doch darauf, Angehörigen mitzunehmen, die mit einzubeziehen, wenn die wollen.
Ja.
Ich weiß, dass einige PatientInnen keinen im Raum haben wollen, dann ist das so. Dann kann man imaginativ oder mit Stühlearbeit daran gehen, nochmal anders. Oder mit Bildern oder andere noch Techniken. Wenn die wollen, oder zumindest auch wenn sie unsicher sind, aber eine gewisse Offenheit mitbringen, wird einbezogen. Und ich habe wirklich, also vielleicht bilde ich mir das gerade ein aus dem Gedächtnisprotokoll, aber ich habe noch keine Sitzung gehabt, wo ich dachte, oh, das hat sich überhaupt nicht gelohnt.
Ja. Und einfach, selbst wenn es nur ist, für sich selber noch mal ein bisschen besser zu verstehen.
Genau, da gibt es ja so viele Prozesse. Dann sitzt du da, dann fängt Patient X an zu weinen, dann sitzt ein Elternteil da und dann kannst du ja wunderbar mentalisieren anfangen. Was denken Sie, geht gerade in Ihrem Sohn vor? Ja, weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht. Ja, und dann kann man da so reingehen und sagen, Mensch, dann üben Sie doch jetzt, sage ich so nicht, aber jetzt üben wir zu regulieren, jetzt üben wir in Kontakt zu gehen, jetzt üben wir Nähe aufzubauen. Dann kann man Dinge, wenn das Gefühl eh da ist, die Schwelle runtergeht, Dinge sagen, die wir uns nicht sagen würden in der Küche. Aber im therapeutischen Raum können wir das vielleicht als Beispiel nur, ne? Und dann können implizierte Annahmen, Ängste, Erwartungen, die seit 15 Jahren schlummern, mal ausgesprochen werden. Also du machst im Endeffekt diese Weitergabe, du machst sie ja nicht weg oder so, aber du machst sie sichtbar. Das ist ja das Problem bei vielen Familien oder Generationen, dass es nie verkörpert oder nicht versprachlicht wurde.
Ja.
So.
Ja, und einfach auch so implizit mitläuft, ne, und sich eigentlich keiner mehr so richtig darüber im Klaren ist, was da eigentlich alles so passiert.
Ja, genau. Ganz genau. Und das ist so etwas, das kann man, es ist ja auch eine Korrektur für alle Beteiligten, dann zu schauen, wie können wir jetzt gehen wir so miteinander um, das ist ja auch eine Frage, die man so auf Metaebene auch mentalisierend stellen kann. Ne? Was bedeutet das denn auf Dauer für Sie? Wie wollen Sie jetzt, wenn Sie aus dem Gespräch raus sind, gleich miteinander umgehen? Ich frage auch die Leute immer kleinschrittig, wie gehen Sie denn gleich aus dem Raum raus? Zusammen gehen Sie gleich was trinken, setzen Sie sich ins Auto, fahren Sie nach Hause? Was wäre jetzt das Wichtigste für Sie einzeln und auch zusammen? So, ne? Dass das nicht etwas ist, haben wir besprochen, haben wir betrauert oder beweint und jetzt geht's nach Hause und wir gehen Fernsehen. So, so nicht. Oder sonst was machen zum Sport, sondern was machen wir damit?
Ja, und dass du es ja auch damit über den Therapieraum hinaus nochmal anbietest, das so ein bisschen wie mitzuhalten, indem du zur Verfügung stellst, okay, wir denken nochmal darüber nach, was jetzt danach für sie gut wäre oder ihnen gut tun würde.
Und was ich meistens mache, ist nicht, wir gehen raus, sondern machen Sie mal Ihren Kalender auf, dann sehen wir uns wieder, alle zusammen. Dass das, also da ist es, vielleicht ist das ja verhaltenstherapeutisch eher geprägt, aber dass ich das nicht so ganz laufen lasse, sondern immer das Angebot stelle, wenn das ein Faden wäre und wir Perlen aufspannen und eine ist jetzt drauf, wann kommt die nächste drauf?
Ja, das ist ein schönes Bild. Ja. Und letztendlich gerade habe ich so gedacht, irgendwie, es ist jetzt in dem Podcast schon öfter passiert, ne, dass ich irgendwie mit vielen Personen auch über therapeutische Haltung und alles gesprochen habe und eigentlich, egal wer zuhört, dass ja alles auch Impulse sind, die man sich irgendwie mitnehmen kann. Und ich glaube, dass so wichtig ist, ist ja auch heute in dem Gespräch so deutlich geworden, dass man sich erlaubt, eine Idee davon zu entwickeln, wie möchte ich sein als Therapeut, Therapeutin, wie möchte ich arbeiten. So, und dafür finde ich, ist das auch zum Beispiel ein richtig schönes Bild, was sich bestimmt der ein oder andere oder die andere auch mitnimmt.
Ja, ey, total. Also ich bin eh sehr für, ich habe ja eh aufgehört, weil ich ja sage, wichtig ist, dass wir alles gleichstellen und ernst nehmen, wenn wir an unsere Richtlinienverfahren denken. Ich habe schon lange dieses, du bist VT, ich TP oder andersrum, das ist für mich vorbei, nur so, um das Bild so irrsinnig wie möglich zu machen. Ich arbeite in der Uniklinik, habe jetzt seit 7 Jahren einen Supervisor, den ich einmal im Monat sehe. der VT approbiert ist, TP approbiert ist. Das bedeutet, wir arbeiten nicht nur an irgendwelchen Verhaltensanalysen, sondern was macht die Beziehung auch mit Ihnen und was bringen Sie an Beziehungserfahrung rein? Das heißt, es wird auch biografisch. Also da ist jemand, der hat VT, TP und ich sitze da mit Ärztinnen, die meistens VT sind und Therapeutinnen, die VT sind. Aber wir machen weder VT oder TP, wir machen zum Patientenfall Aufstellungsarbeit. Also damit will ich sagen, wir scheißen in dem Moment auf irgendeine Art von Richtlinienverfahren, sondern gucken gerade eklektisch, best of, bezogen auf den Fall und das, was wir wissen aus der Falldarstellung, was wäre jetzt hier am hilfreichsten. Und das sind meistens nicht irgendwelche kognitiven Sachen, sondern da fließen die Tränen in der Supervision, sage ich mal. Also von daher kann ich wirklich nur appellieren an Leute, hört auf, irgendwie an irgendwelche dogmatischen Gräben zu glauben. Das ist irgendwann albern für mich.
Das wäre jetzt ja schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage an dich und ich
Ja, hau
denke, das ist
raus.
auch nochmal total wichtig.
Ja.
Du hast in einem der letzteren Posts auf Instagram, ich verlinke natürlich auf jeden Fall dein Profil auch in den Shownotes für die Personen, die dich noch nicht kennen und auschecken wollen, in einem Post gesprochen über die vier Dimensionen der Macht, die im therapeutischen Prozess beachtet werden sollten. Könntest du das für die Zuhörenden und für mich nochmal kurz erläutern?
Genau, das basiert übrigens auf einem Artikel aus dem Psychotherapeuten-Journal, kann man auch nachlesen, falls du die Shownotes raushauen willst, von Karaman. Der Titel ist, glaube ich, Wozu Rassismuskritik in der Psychotherapie? Ich habe das aber abgewandelt und ins Allgemeine gefasst mit den Machtverhältnissen. Ganz kurz, Psychotherapie ist im Endeffekt ein abgestecktes Feld. Es gibt festgelegte Rollen, der die Therapeutin behandelt und es gibt eine Person, die Symptome hat, Leidensdruck hat und behandelt wird. So ganz klassisch, natürlich autonom, selbstständig bestenfalls, selbstwirksam, aber trotzdem gibt es eine Rollenverteilung. Das heißt, die Beziehung ist zweckgebunden. Das ist keine Beziehung für die Ewigkeit, sondern zeitlich begrenzt und innerhalb dessen, je nach Therapieverfahren, passieren dann natürlich andere Dinge. In der Schematherapie beispielsweise limitiert es Nachbeeltern mitunter neben klassischen Interventionen wie Exposition oder was auch immer. Was aber damit einhergeht und häufig nicht benannt wird, ist, die Beziehung ist asymmetrisch. Das bedeutet, eine Person hat meistens mehr zu sagen, zu bestimmen, zu entscheiden als die andere. Manchmal systemgeschuldet und manchmal auch im Prozess unbewusst einfach gesteuert. Und diese vier Ebenen sind ja Selektionsmacht. Ich entscheide, wen ich von der Warteliste abrufe. Das klingt vielleicht ein bisschen fies oder exposend, aber es ist nicht immer ganz zwanghaft so, Person 1 wird angerufen von der Warteliste, sondern oh, das ist eine Person, die muss in die Uniklinik, die kann ich niedergelassen nicht behandeln. Klassiker mit Vorurteil des Borderline häufig. Ne, die warten ganz schön lange auf niedergelassenen Platz. Das heißt, da wird manchmal selektiert im Sinne von, du bist nicht geeignet für den niedergelassenen Bereich. Also ich entscheide, wer wohin kommt. Das ist Macht.
Und Psychotherapeutinnen entscheiden ja auch oft nach, wer ist mir ähnlich, ne?
Wer ist mir ähnlich? Vielleicht auch, da sind zwei Betreuerinnen drin und da ist eine junge Studentin. Wen rufe ich denn eher an? So,
Ja,
das ist Selektionsmacht.
das ist auch ganz kurzer Schwenk, so ein Phänomen. Wir haben so eine Austauschgruppe von meinem Institut, wo immer mal gefragt wird, hat jemand hier Kapazität, was weiß ich, Patientin zu übernehmen oder eine Bekannte von mir sucht und so. Und ein Satz, der wirklich da fast immer mit drin steht, ist total reflektiert,
Genau.
therapiemotiviert, easy, also na easy im Sinne von so, ne, macht Spaß zu arbeiten. Und dann denke ich mir, was bedeutet das denn,
Ja.
reflektiert zu sein, angenehm im Kontakt, da sind wir wieder auch,
Ja,
ne?
genau. Das sind ja schon so Annahmen, ne? Die ist eher
Ja,
meinesgleichen.
genau.
So, ne? Das haben wir beispielsweise so gelöst in der Uniklinik, dass wir das Bemerkungsfeld, das, was du gerade, das sind ja Bemerkungen oder Wertungen, das ist zum Beispiel verboten. Da gibt es die Diagnose und es gibt aber keine Bemerkungen zu der Person, was sie ist und was sie nicht
Ja,
ist.
das ist total
So.
gut.
Weil auf der Basis manchmal Leute länger warten mussten, als sie eigentlich sollten. So. In der Vergangenheit, das ist schon ein paar Jahre her. Das andere, was es gibt, ist Diagnosemacht. Diagnose ist ja Fluch und Segen. Einige sind extrem entlastet zu wissen, oh, ich habe keine Ahnung. Das ist eine ADHS. Aber das kommt ein bisschen auf die Diagnose an. Sie haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist halt nicht so, sage ich mal, das ist auch wieder so eine Wertung, wahrscheinlich nicht so sozial anerkannt wie in der ADHS. Und auch da kann man sagen, Person Y fühlt sich so, hat die Symptome, aber Therapeutin sagt, die Diagnose vergebe ich Ihnen nicht, ich sehe sie nicht im Vollbild. Das heißt, das kann aber sozialrechtlich durchaus relevant sein, ob eine Person etwas bekommt oder nicht bekommt oder ihr anerkannt oder abgesprochen wird.
Ja.
Das heißt, so ein bisschen hat man da so in der Hand die Zügel, was mit der Person auch passiert, unabhängig von dem Therapiesetting, auch außerhalb der sozialen Situation. Das ist das. Und das andere ist im Endeffekt noch Deutungsmacht. Glaube ich, dass, also so wie ich sage ganz klar, ich als Paul diskriminiere in meiner Behandlung, ohne es manchmal zu merken. Und ich würde sagen, das machen alle Therapeuten, Therapeutinnen auch. Und ich glaube, ich deute Dinge, das ist ja auch vom Ding her auch eine Technik, eine dynamische, aber ich glaube, manchmal ist Deuten sehr wichtig und ich glaube, manchmal ist Deuten aber auch invalidierend. Und das sollte einem klar sein. Also wenn ich jetzt, ich denke jetzt im schematherapeutischen Sprech, das habe ich, glaube ich, auch im Post zu so stehen, wenn jemand sagt, und dann bin ich nicht zur WG-Feier, wenn wir jetzt bei WG heute bleiben, gegangen und ich dann so ein bisschen, da spielt das Paraverbale vielleicht mit, ja, Frau S., das war wahrscheinlich ihr vermeidender Modus, oder? Das hat was Anmaßendes,
Und
relativ.
was ein bisschen Erniedrigendes auch, ne?
Ja,
Also
wenn ich
so was
das,
Paternalisierendes.
ja, genau, wenn ich jetzt noch mit so einer Sprachmelodie das sage, in so eine Deutungshoheit zu kommen, kann das ziemlich, also ich müsste die Frage einfach anders stellen. Also eine Frage daraus machen und nicht eine Aussage so, ne? Wollen wir mal durchgehen, woran das vielleicht lag? Ich kann mal mit Ihnen nochmal das Schemamodell durchgehen. So, ne? Das ist was anderes, als zu sagen, das ist wahrscheinlich X bei Ihnen. Und das letzte ist Sprachmacht. Wie wird im Raum gesprochen? Das finde ich ist mit, also von den Vieren finde ich das schon mit nicht am schlimmsten, aber schon etwas, wo ich sage, oh, das passiert, glaube ich, häufig, ist nämlich, dass man Personen dazu bringt, einen gewissen Therapiesprech sich anzugewöhnen, der nicht immer nötig ist, ehrlich gesagt, um eine gute Behandlung zu liefern.
Ja.
Das eine ist Therapiesprech, das andere ist akademisierter Sprech. So, der auch mit einfließt. Und das finde ich manchmal, muss nicht sein, passiert, glaube ich, aber häufiger, als man denkt. Das sind aber so diese
Ja.
typischen Machtdimensionen, die nicht immer bewusst von Therapeutin oder Patientin wahrgenommen werden. Und ich kann immer nur appellieren, ob das jetzt bei mir eine Rückmeldung ist oder bei der jeweiligen Therapeutin, dem Therapeuten, das zu melden, wenn irgendwas sich unstimmig anfühlt oder im Sinne von irgendwie fühle ich mich so gejudged oder so, ne?
Na, und auch da habe ich gerade gedacht, also auch also bei Sprachmacht gibt es einige Patientinnen, wo ich weiß, die sagen, na, das habe ich jetzt nicht verstanden, was sie gesagt haben. Und dann weiß ich, ah ja, oh, jetzt habe ich hier, ne, wieder was weiß ich, was ich da jetzt vor mich geredet habe. Nee, so nicht, aber merke ich dann schon, okay, vielleicht bin ich jetzt hier selber auch ins Rationalisieren gekommen, weil die Wut im Raum mir zu viel ist oder so. Und dann so, aber nicht alle, und ich glaube, die wenigsten trauen sich das dann auch in dem Moment. Also gerade wenn wir wieder beim Thema Scham, ne, und sich dann schämen, dass sie es nicht verstanden haben.
Ja, genau, und sagen nichts oder so, ne?
Ja.
Und das ist, also wenn ich habe das jetzt länger nicht gemacht, aber so bei Instagram so Fragerunden mache, ne? Im Sinne von Fragerunde des Monats oder so, frag, was du willst. Ich würde sagen, prozentual, die meisten Fälle sind, Therapeutin X hat das gemacht und das fand ich nicht gut, was soll ich jetzt machen? Oder Therapeut X hat das zu mir geäußert und das fand ich nicht gut, was soll ich jetzt machen? Und das machen Kolleginnen ja auch, diese Fragerunde und Kollegen, was immer das, eigentlich immer das Gleiche, sprich es an.
Ja.
Aber ich weiß aus der Biografie von PatientInnen, dass sprich es an, manchmal eine unüberwindbare Hürde ist.
Ja. Das oder, also was, ne, was bedeutet das, wenn man das anspricht und dann tatsächlich vielleicht auch ein offener Konflikt entsteht, der sich vielleicht sogar auch nicht lösen lässt? Also klar, ne, es gibt ja, man kann das beim Ethikrat melden, man kann das bei den Psychotherapiekammern melden, aber was bedeutet das dann? Für die Psychotherapie, wenn man genau weiß, ich kriege dann wahrscheinlich für halt x Monate oder Jahre keinen neuen Platz.
Ja, genau, das ist das Problem eigentlich. Also ganz viele haben einfach die Angst von, ja, okay, dann ist die therapeutische Beziehung gefährdet, dann endet die Therapie, da muss ich wieder gefühlt 2 Jahre warten. Also das ist ja auch dieses Machtverhältnis. Ich setze jetzt einen Platz aufs Spiel, auch wenn er nicht perfekt ist, bevor ich den verliere, behalte ich den lieber.
Ja.
Das finde ich so ein Aushalten, finde ich völlig daneben, ne? Aber was haben PatientInnen für eine Wahl?
Ja. Ja, genau. Und das finde ich eben auch nochmal wichtig. Also klar ist es bei bestimmten Dingen total wichtig, dass Sachen angesprochen werden. Ich sage auch immer am Anfang, also ich gebe so verschiedene, was weiß ich, Hinweise, wie Sie können, wenn Sie wollen, Therapietagebuch führen, können Sie mitbringen oder auch nicht. Ich gebe keine verpflichtenden Hausaufgaben. Und ich sage eben auch, unter anderem können Sie sich dann aufschreiben, wenn Ihnen in der Stunde was quergesessen ist, wenn Ihnen was aufgefallen ist, wenn ich irgendwas gesagt habe, was Sie verletzt hat oder, schreiben Sie es auf, bringen Sie es beim nächsten Mal mit. Also so eine Einladung irgendwie schon auszusprechen und gleichzeitig finde ich, ist es halt schon die Verantwortung der Psychotherapeutinnen, sich immer wieder zu sensibilisieren bezüglich all dieser Themen, die wir heute besprochen haben und eben bezüglich dieser Machtdynamik, damit das nicht, weil, hey, Psychotherapie ist so scheiße anstrengend, also für die Patientinnen, und dann müssen die uns auch noch auf irgendwelche Machthierarchien sozusagen aufmerksam machen. Also da denke ich, können wir uns wir müssen sowieso ja immer Fortbildungspunkte sammeln, da kann man doch auch mal sich in der Richtung, also
total. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, ob das Teil deinem Curriculum ist, aber bei mir war, also soweit ich mich erinnere, in keinem Seminar das ein Thema.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Also alles, was ich jetzt neben meiner Ausbildung mache zu den Themen, sind Fortbildungen, die ich selber bezahle,
Ja, genau,
sozusagen.
Ja, genau. Und das ist so krass. Ich habe das irgendwo in einem Buch mal gelesen. Ich krieg's gerade nicht zitiert, wer die Autorin, der Autor ist. Aber das war so ein bisschen, ich sage das mal so ein bisschen indirekt wiedergegeben, die Approbation befähigt einen nicht, nur weil man jetzt behandeln darf, das gleichzusetzen mit, ich habe Recht.
Ja. Mhm. Ja, das finde ich, das ist doch ein gutes, finde ich ein guter Satz auch für die therapeutische Haltung letztendlich. Ne? Da schließt sich der Kreis wieder. Ja, jetzt haben wir anderthalb Stunden gesprochen. Ich glaube, das war total inhaltsreich. Also glaube ich nicht, bin ich mir sicher. Gibt es denn etwas, was du gerne noch loswerden würdest, wo du sagst, das muss jetzt hier aber doch noch mit rein oder?
Ich denke, das war gerade also für mich so stimmig, also dass sich das bei mir auch so gelegt hat. Ich habe das gerade körperlich gemerkt, dass ich so gerade einen Punkt gemacht habe, also im Sinne von durchatmen mal. Und ich glaube, das war für mich dann rund, ehrlich gesagt.
Schön.
Ja.
Dann frage ich dich noch als allerletztes, gibt es eine Buchempfehlung, die du noch für uns hast fürs Ende? Es muss gar nichts Hochtrabendes sein, kann auch ein Buch sein, was du erst kürzlich gelesen hast. Vielleicht fällt dir spontan irgendwas ein. Du hast ja schon von Yalom vorhin gesprochen, das packe ich eh in die Shownotes.
Ja, macht deinem Podcast ein bisschen Konkurrenz. Das heißt nicht Mythos Psyche, sondern Mythos Bildung.
Mhm.
Von Aladin El-Mafalani. Der schneidet nämlich auch so Themen, also Bildungsthemen an, gerade wenn sich Leute interessieren für Migrationsgeschichte, Klassismus, Armut, schulische, akademische Möglichkeiten, Zugangschancen, psychische Erkrankungen, zum Teil angeschnitten ganz am Rand. Der ist Prof für Soziologie ja, und Bildungswissenschaftler. Das war ein sehr erhellendes Buch für mich. Würde ich sogar jeder Psychotherapeutin empfehlen, von mir ist auch der Patientenschaft, um das Thema, weil wir wissen immer ganz viel, wie Angst entsteht, das Modell zu Zwang und so weiter. Aber wenn man den Kontext mit einbeziehen will und wie das hier stattfindet, dann würde ich das Buch empfehlen. Es ist super untypisch für Therapeuten, Therapeutinnen.
Cool, vielen Dank, das klingt richtig gut. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch, mich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank auch, dass du so wertschätzend, also mich überhaupt eingeladen hast, zu sagen, ey, das ist ein Thema, das wollen wir doch mal ein bisschen ausrollen. Und ich finde, das hat zu wenig Bühne, deswegen danke ich dafür.
Da freue ich mich. Dann mach's gut.
Tschüssi.